Guten Tag. Sehr, achso, was?
Es ist ein stinknormaler Samstag
ganz
in Deutschland.
Falscher Podcast.
Zwei
ganz
Frauen
falscher.
Unterhalten sich über dies und das und jenes.
Oh, Olli und Jan. Laura und ich haben ja Olli und Jan gehört, da haben sie noch in den ganz kleinen Clubs gespielt, muss man sagen.
Da gab es Olli und Jan noch gar nicht.
Jahrelang Jan und Olli gewesen.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.
Herzlich willkommen zu Herrengedeck, der Podcast. Bevor wir anfangen, Ariana, du weißt, es ist eine Tradition bei uns.
Ach, anstoßen? Mhm. Natürlich.
Toll.
Oh, toll. Ja, wir sind ja quasi das, it was just a dedication, no copy. Wir sind quasi das Fest und Flauschig für die Dummen, kann man sagen. Oder fürs einfache Volk.
Fürs Fußvolk. Stadtbild.
Wir sind ja auch beide selber etwas einfacher gestrickt und deswegen passt es eigentlich, oder?
Ganz normal, Leute.
Die Billigversion. Guck mal, Jan und Olli sind die Cola,
wir sind
die Cola
die River.
Zero.
Wir sind River.
Wir sind eine billige Kopie. Ich habe mich neulich tatsächlich gefragt, ich meine, wir kriegen ja wirklich sehr, sehr tolle Hörermails und ich finde, man merkt schon, dass die Hörer, die verstehen unseren Humor. Die sind auf der gleichen Welle wie wir.
Gott sei Dank.
Wir haben alle ein Surfbrett, auf dem sitzen wir. Es ist das gleiche Surfbrett.
Und wir surfen über eine Welle gemeinsam.
Es ist eine
riesiges Surfbrett. Ein ganz, ganz großes, größte der Welt.
Und es ist eine Humorwelle. Mhm. Und da sind wir alle drauf.
Da sind ganz viele Smileys auf der Welle drauf.
Und das sind alles
so
die Hörer.
Emojis, weißt
ja,
du?
Ja, definitiv. Auch so mal eine Aubergine für die Männer dann. Das ist ein Mann dann, ein männlicher Hörer.
Auch mal ein kleines Rotweinglas. Das ist die Frau, die Periodentasse.
Menstruationstasse, genau. Aber manchmal schicken uns dann Hörer so Nachrichten, wo die sagen, wie witzig sie uns finden. Und sagen dann, aber ich habe mal eine Frage. Wie meintet denn ihr das, dass ihr Flüchtlinge doof findet?
Dann haben wir das gesagt?
Nee, ich weiß nicht. Aber ich wundere mich dann immer darüber, dass die anscheinend
dann doch das ein oder andere sehr ernst nehmen.
Ja, weil wenn sie uns gut
okay,
finden.
Dann lass uns ganz kurz aber was klarstellen, weil die Nachricht haben wir öfter bekommen, wir haben nichts gegen Sachsen. Wir möchten, dass Sachsen weiter in unserem Podcast hören.
Sie sind trotzdem natürlich wahnsinnig rechts, alle.
Und ich darf das sagen, weil ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern.
So,
aber jetzt sind wir ja in Berlin.
Jetzt sind wir hier in Berlin.
Es ist sehr gemütlich hier. Wir sind heute in Wedding bei mir. Das ist sehr gemütlich. Sonst sind wir ja immer bei dir in Crazy Kreuzberg.
Nein, nicht immer. Aber wir wechseln.
Wir wechseln eigentlich.
Ja. Man könnte sagen, dass wir abwechselnd sogar mal bei dir, mal bei mir sind, Laura.
Und bei dir, wir gehen von einem Brennpunkt in den nächsten.
Das stimmt tatsächlich. Kreuzberg war ja, da wohne ich, früher so ein Arbeiterbezirk. Vom Krieg sehr versehrt, nie großartig renoviert worden. Oder saniert worden. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Sanierung und Renovierung? Da gibt es einen Unterschied.
Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare.
Schreibt es in die Kommis, swipet einfach nach oben. Ich glaube, bei einer Sanierung wird da werden nochmal die Sachen mehr abgerissen. Und bei Renovieren ist einfach nur so oben drüber.
Oberflächlich.
Also zum Beispiel, wenn
wie
ich
so ein Tipp-Ex.
Ja, genau. Ich würde zum Beispiel, wenn ich dein Gesicht renoviere, würde das heißen, ich nehme dein altes Make-up runter, mache das neue wieder drauf. Sanieren hieße, ich würde so diese Kräuterschäl-Peeling nehmen, wo sich deine Haut einmal komplett so runterpellt. Und dann wirst du neue Haut
so ein Hydrofacial?
Genau. Für so 400 Euro im Kosmetikstudio. Mhm. Und das wäre, glaube ich, eine Renovierung. Sanierung ist mehr so.
Wenn ihr es besser wisst, schreibt es wie gesagt
in die Kommentare. Swipet einfach nach oben. Das ist jetzt auch hier. Diese Funktion ist jetzt auch hier möglich bei uns im Podcast. Einfach nach oben swipen.
Glaubt ihr kein Wort.
So. Und in diesem unrenovierten Kreuzberg wohne ich. Und da ist neulich, wie es sehr oft passiert in Kreuzberg, eine Touristenfamilie durchgegangen. Und der Vater hat sich erklärend zu seinen zwei jüngeren Kindern runtergebeugt und hat gesagt, so Kinder, das hier, das ist Kreuzberg, das ist ein ärmerer Stadtteil von Berlin.
Oh.
Und hat so ganz wissend immer in die Straße geguckt. Ihr müsst wissen, ich wohne in der Nähe vom Kottbusser Tor, ist tatsächlich einer der Brennpunkte von Berlin.
It's a boiling point.
It's a boiling point. But I thought it was so interesting that he introduced Kreuzberg.
Was habe ich da gerade angerichtet?
Aber ich fand es sehr interessant, wie er Kreuzberg als ärmeren Stadtteil seinen Kindern.
Wo die Mieten doch so teuer sind.
So, Gentrifizierung. Da schlägt die Gentrifizierungsglocke wieder Alarm. Mm. Aber es ist auch schön in diesem Kreuzberg, muss ich sagen. Und es ist sehr, sehr, sehr viel los.
Ja.
Neulich wurde ein 5-Sterne-Luxushotel in meiner Straße eröffnet. Das ist sehr witzig, weil da ist irgendwie so ein Bäcker, wo die Brötchen irgendwie kosten 50 Cent, vom Vortag dann 10 Cent. Daneben ist ein günstiger Friseur, dann kommt ein Späti und dann kommt so ein 5-Sterne-Luxushotel. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das cool und richtig ist, aber so ist es halt. Aber das ist nicht das Coole, was diese Woche passiert ist, sondern bei uns in der Straße hing ein Zettel, dass es zu Einschränkungen kommt, weil Filmarbeiten stattfinden.
Das ist ja interessant, du.
Kann in Berlin aber auch Berlin Tag und Nacht sein oder GZSZ. Also nur Film heißt jetzt nicht immer was Cooles.
Aber nicht Köln. Köln 90-310.
Das war Beverly Hills, glaube ich. Meinst du, dass Köln 90-210 in Beverly Hills gedreht wird eigentlich? Ja, oder? Mhm. Und ich glaube, Beverly Hills 90-210 haben die ja damals in Köln Kalk gedreht, ne? Genau, ja. Köln Kalk und Köln Chorweiler. Und da hingen also diese Zettel aus, dass ein Film gedreht wird bei uns in der Straße. Und zwar das Joshua-Prinzip von Sebastian Fitzek.
Genau, toller Typ.
Thriller-Autor. Ich finde den auch ganz cool. Da habe ich mich ein bisschen prominent gefühlt, dass in meiner Straße dieser Film gedreht wird.
Glaube ich dir.
Und hat mich sehr abgeholt, wie man so in der Medienwelt so schön sagt.
Was hat dich abgeholt gefühlt? Von Sebastian Fitzek oder von dem Filmteam?
Von dem Film, Laura. Es war ein Bus, der ist gekommen.
Der hat dich abgeholt.
Der hat mich abgeholt.
Die Türen aufgemacht, war so ein automatisches Türenöffnungsgerät.
War sehr, sehr modern.
Und dann bist du eingestiegen.
Da bin ich eingestiegen.
Und durch Kreuzberg gefahren.
So, weil parallel, während dieser Film in Kreuzberg bei mir gedreht wird, ich das Hörbuch dazu
So, jetzt hör aber
höre.
Auf.
So fängt, und das passt deswegen so gut, weil genau diese Folge von Herrengedeck von BookBeat, einer fantastischen Hörbuch-App, unterstützt wird.
Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne App.
Das sollte nochmal so eine kleine, das war so das Glitzern.
Ja, ich habe es gemerkt. Ja. Mhm. Ich glaube, sie ist sehr praktisch so für Leute, die sind busy, sind on awake. Sie haben keine Zeit, so richtig zu lesen. Sie pendeln mit dem ICE, mit dem Flugzeug. Sie sind auf den Straßen Deutschlands unterwegs, vielleicht auch worldwide. Und sie haben diese App und sie können häufiger hören. Das ist wunderhübsch. Das Ganze ist auch noch zum relativ erschwinglichen Preis, wie ich sagen würde. 14,90 € kostet der ganze Spaß im Monat. Und ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt.
Und es gibt wirklich unglaublich viele verschiedene Kategorien, wenn wir hier die App auf unserem Handy aufmachen. Man kann hier switchen Romane, Action, Sachbücher, Ratgeber, also eigentlich alles, was man bei Büchern auch an Kategorien hat. Und vor allem gibt es super viele Funktionen.
Das sind einfach Features.
Das sind Features. Was ich zum Beispiel super finde, Geschwindigkeit kann man einstellen, wenn man sich ein Hörbuch anhört. Ich weiß nicht, bei uns müssen wir wahrscheinlich eher runterdrehen als nach oben. Aber es gibt ja auch so Tipps zu Yoga oder Meditation.
So,
das kann man ein bisschen schneller einstellen.
Ganz
so.
Langsam die Sprecherinnen
und Sprecher. Fantastisch finde ich einen Schlafmodus. Das heißt, wenn man weiß, ich höre mir jetzt ein Hörbuch an, was irgendwie noch 6 Stunden geht, stellt ihr ein, dass ihr, keine Ahnung, nach 10 Minuten wahrscheinlich einschlaft, dann stoppt es und am nächsten Morgen habt ihr dann maximal 9 oder 10 Minuten verpasst.
Unfassbar. Ich liebe das sehr, dass man das Ganze auch offline sich dann anhören kann. Also wenn ihr jetzt ein Hörbuch gefunden habt, wie zum Beispiel ich höre gerade Eleanor Oliphant. Das ist eigentlich ein Romain. Das ist ein Love Romain. Und da könnt ihr, das habe ich gedownloadet. Das kann ich offline hören. Und das ist sehr gut, denn ich habe genau immer am Anfang des Monats
kein Datenvolumen
eine Minute habe ich Datenvolumen. Eine Minute habe ich Datenvolumen und dann kann ich nur noch eine WhatsApp-Nachricht am Tag verschicken und dann geht nichts mehr. Das ist doch toll,
so, und
oder?
Jetzt haben wir euch schon so viel vorgeschwärmt über diese App. Jetzt wollt ihr sie natürlich ausprobieren.
So.
Einen ganzen Monat lang könnt ihr BookBeat gratis testen. Ihr könnt euch jedes Hörbuch anhören, das ihr wollt. Einfach auf bookbeat.de, da mit dem Code Herrengedeck. Herzlichen Glückwunsch mit diesem Geschenk. Rabattcode ist Herrengedeck. Have fun.
Toll, dass wir darüber geredet haben.
Schön, dass wir darüber geredet haben, aber jetzt kommen wir wieder zu uns. Darüber reden wir am liebsten.
Tatsächlich ja. Das kann man unangenehm finden oder nicht. Wir reden über uns. Es kommt zu unserem persönlichen Fact. Ariana, möchtest du anfangen? Hast du ein Spiel vorbereitet? Wie sieht's aus?
Natürlich, natürlich.
Hast du ein Spiel vorbereitet?
Ja, ich war diesmal auf einer Internetseite, wo es um Kinderspiele geht. Da waren so ganz viele Klatschspiele. Mhm. Ich dachte, das ist so ein bisschen albern vielleicht. So, wo man mit der Hand so ein Fädchen
macht. So drei Chinesen im Konten.
Also kleine Marienkäfer,
Maikäfer. Das ist ganz anderes gewesen gerade von mir.
Ich weiß auch nicht, was du da gerade gemacht hast. Ich habe es jetzt einfach übergangen. So wie die AfD, wenn die AfD redet. Ich höre einfach nicht hin, Laura.
Na, aber ich dachte, du meinst so eine Klatschspiele wie heißt es denn hier? Nein, chinesischen Eisenbahn. Kennt man gar nicht in Berlin, in Westdeutschland.
Nee, Eisenbahn fährt auch niemand mehr. Es gibt heutzutage ICE, Interrail, you know. Cool. Nee, waren aber so Spiele, die man spielen kann, wenn man nicht weiß, wer anfangen soll.
Ach, wirklich?
Ja, gab es tatsächlich. Und zwar, ich weiß nicht, warum es ziehen heißt, weil man wirft was. Aber das Spiel heißt wohl ziehen.
Ja.
Man macht eine Linie fest. Guck mal, wir können zum Beispiel hier hinten dein formschönes Sideboard nehmen. Und dann müssen beide Leute einen Gegenstand werfen. Okay. Und wer näher an der Linie dran ist, der muss anfangen.
Dann nehme ich hier das Feuerzeug.
Und ich nehme deine leere Zigarettenschachtel.
Toll, dann nehme ich...
Wie, nimmst du jetzt mehrere?
Nee.
Und dann nehme ich hier die volle Tasse Tee. Oder wie?
Nein, ich habe mich jetzt gegen das Feuerzeug entschieden und nehme dafür die Gesehfilter von meinem Freund.
Was ist das denn? Ich sag doch auch nicht, ich bin 4 Jahre mit meinem Freund zusammen und dann, Ariana, du hast ja plötzlich jemand ganz anderen von heute auf morgen. Ja, ich habe mich jetzt umentschieden. Nee, Laura, du hast dich fürs Feuerzeug entschieden.
Nein.
Gut.
Das ist auch mein Podcast. Ich mache hier, was ich will.
Also, ich habe schon Podcasts gehört, da gab es noch gar keine Podcasts.
Du bist jahrelang selber Podcast
gewesen. So. Gut, dann fang an.
Was soll ich denn jetzt eigentlich machen?
Ja, du wirfst deine Streichhölzer oder was sind das?
Das sind Filter.
Filter? Wirfst Teefilter?
Nee, Blättchen.
Ah, alles klar. Wirfst du in Richtung des Sideboards und musst so nah wie möglich daran kommen. Wow. Weißt du jetzt, warum es so schwer ist?
Das war richtig schlecht.
Hast du bei den Bundesjugendspielen maximal eine Teilnehmerurkunde immer bekommen? Kann das sein, Laura?
Ja, leider ja.
Hast du dein Seepferdchen mal gemacht?
Ja, sogar Bronze.
Bronzenes Seepferdchen?
Mit G. Bronze.
Okay, Achtung, ich bin dran. Das wird jetzt sehr schwierig. Ihr müsst wissen, Laura hat ihre Filter ungefähr 50 Meter weit weg von diesem Sideboard geworfen. Und...
Ja, dann fang doch einfach an.
Ich wollte noch kurz was sagen zu meinem letzten Fact von letzter Woche.
Oh, ja, das interessiert doch jetzt kein Mensch.
Bitte, ich muss kurz was klarstellen. Weil ich gesagt habe, dass ich in öffentlichen Toiletten immer die mit dem Fuß aufstoße. Hm. Heute erst auf zwei öffentlichen Toiletten wieder gewesen und genau das gemacht.
Jahrelang selbst Toilette gewesen.
Wow. Um zu gucken, ob da jemand, weiß ich, ein Kind auf dem Boden gebärt, ohnmächtig geworden ist, sich übergibt. Und im Nachhinein fiel mir auf, das muss... Also wir kommen, glaube ich, eh recht geistesgestört rüber, aber das hat, glaube ich, nochmal dem Ganzen...
Die Krone genommen
und aufgesetzt? Ja, irgendwie so die Krone aufgesetzt. Mhm. Ein kleines Diadem. Was ist eine Tiara? A Tiara. It was a small tiara with diamonds on it. Rihanna would love it. Because of her song Diamonds, you know. Mhm. Ah, because of her song Diamonds, you know. It's American.
Und los. Ja.
Und ich habe danach gedacht, das kommt wirklich maximal geistesgestört rüber. Aber es hat ja einen Grund und den habe ich nicht genannt. Darf ich den noch kurz sagen?
Klar.
Es gibt ja Toiletten... Zum Beispiel, wenn man einen Marathon läuft oder einen 10-Kilometer-Lauf, dann sind da immer Dixies aufgestellt.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ja. Ist aber tatsächlich der Fakt. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen. Und mir ist das tatsächlich schon öfter passiert, dass ich auf eine dieser Dixie-Klos noch schnell vorm Lauf gehen wollte. Und ich weiß nicht, ob es an der Aufregung lag oder weil Dixies schwer zu bedienen sind, wie man ja weiß, dass da Frauen vergessen hatten abzuschließen, ich die Tür aufgerissen habe.
Und dann saß da jemand und hat einen Tampon gerade gewechselt.
Die hockte da halt so halb und hat gerade versucht, irgendwie ihren Urin loszuwerden. Es war für alle Beteiligten eine sehr unangenehme
Situation. Also machst du es auch aus Höflichkeit?
Nee, dadurch ist irgendwie bei mir das entstanden, dass ich davor Angst habe, so Toiletten einfach zu öffnen und reinzutreten.
War es eine Prägung?
So, es ist eine Prägung, genau. Es ist wie in der Brailleschrift. Für Blinde ist es eine Prägung. Es ist, genau, es sticht aus dem Papier heraus, ist eine Prägung, genau.
Cool, danke für
das
die Info.
Wollte ich nur noch kurz sagen. So, kommen wir zu meinem Fakt von dieser Woche, oder?
Ja.
So, Laura weiß es, viele andere werden es wahrscheinlich nicht wissen, woher auch. Ich habe einen zweiten Vornamen. Hm. Ich wollte dich gerade raten lassen, aber ich habe dir kurz davor gesagt, dass du es weißt. Wow.
Wir können ja ein Rätsel machen.
Ich sag dir mal wie. Ich habe nämlich in meinen jungen Jahren, hatte ich einen jungen Loverboy, also wir waren beide gleich alt, aber ich war ungefähr 15, 16. Wir haben telefoniert und ich habe ihm gesagt, dass ich einen zweiten Vornamen habe, was er nicht wusste. So. Und er wollte unbedingt raten, so wie du es jetzt gerade machen
Übrigens wollte ich ganz kurz für dich unterbrechen, einen Film gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher das war. Irgend so ein Liebesfilm.
Biene Maya.
Nee, es war eine Love.
Biene Maya in Love?
Eine Love Story auf Netflix.
Biene Maya,
oder so.
Der Porno.
Nein, es hat nichts mit Biene Maya zu tun. Jedenfalls ging es irgendwie darum, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich will es einfach ganz kurz sagen, weil vielleicht hast du gerade die Liebe deines Lebens verpasst mit deinem Ex-Lover-Boy. Denn es ging nämlich darum, um ein Mädel und die hat so Typen kennengelernt und dann hat das aber irgendwie alles nicht so richtig geklappt und die war irgendwie ein bisschen unglücklich und dann hat eine Freundin von ihr gesagt, weißt du, woran du das erkennst, dass ein Typ dich wirklich liebt und Interesse hat, wenn er wissen will, wie dein zweiter Vorname ist. So.
Hörst du die Grillen zirpen? Hat sie das aus einem GoFeminine-Artikel oder?
Nein.
Wenn er wissen will, wie mein zweiter Vorname ist?
Ja, dann, ist es, wenn ich dann interessiert er sich so doll für dich. So.
Alles klar.
Haben die in dem Film gesagt, mein Gott, erzähl's doch einfach.
Okay, ich fühle mich gerade sehr geschmeichelt und von dir, Laura, und den Hörern geliebt, weil ihr offensichtlich jetzt wissen wollt, wie mein zweiter Vorname ist.
Das hat keiner gesagt.
Mein 16-jähriger Loverboy, als ich selber 16 war, war am Telefon und wollte unbedingt erraten, wie ich heiße. Er hat 150 deutsche, urdeutsche Namen durchgehabt und ist nicht drauf gekommen.
Obwohl er wusste, dass du afghanische Wurzeln hast.
Das hat ja damit nicht mit dem Namen so viel zu tun. Dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dir einen Tipp. Und habe mehrere Tipps gegeben. Ich habe gesagt, es ist eine Pflanze. Ich habe gesagt, in dieser Pflanze ist üblicherweise ein bisschen Gelb drin, die Blüten können länglich sein, er ist immer noch nicht drauf gekommen.
Man kann daraus einen Tee brühen.
So, das habe ich nicht zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, das fängt mit J an und er wusste es immer noch nicht. Und ich habe ihn schon vielleicht dümmlich gehalten.
Ja.
Er wäre vielleicht ein perfekter Hörer für den Podcast. Und dann hat er gesagt, okay, er geht jetzt zu seiner Oma und fragt sie genau das mit den Informationen, die ich habe.
Und dann hat er sich beiseite gelegt, den Telefon.
Genau, ist zu seiner Oma gegangen, die in der Wohnung war, ist wiedergekommen und hat schallend gelacht. Ich habe mich ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich dachte, okay, seine Oma wird es wahrscheinlich wissen. Pflanze, ein bisschen gelblich mit J vorne. Und dann meinte er, heißt du Johanneskraut? Ja, er hieß Felix und ich hieß Johanneskraut. Nein, denn mein zweiter Vorname ist Jasmin.
Oh, toller Name.
So einfach ist es.
Ich finde es sehr schön. Vielleicht nenne ich dich ab heute einfach Jasmin?
Ja, ich verbinde mit dem Namen nicht so viel. Ich habe in der Schule meine Freundin, die auch damals meinen zweiten Vornamen noch nicht kannte, mit der habe ich ein ähnliches Spiel gemacht, aber dachte, gut, das mit den Blumenpflanzen lasse ich jetzt mal, ist offensichtlich jetzt nicht so gut verständlich. Sie hat gesagt, ja, gib mir doch mal einen Tipp. Dann habe ich gesagt, Aladdin und...
Die Wunderlampe.
Ja, Laura, du, ich weiß nicht, ob ich es witzig oder skurril finden soll, dass du dich in die Dummheit meiner Freunde reinversetzen kannst.
Ja, das sagt sehr viel über mich.
Und Freundinnen.
Das könnte von mir sein.
Mhm. Ich habe gesagt, Aladdin unter und sie guckt mich halt an mit ihren Dackelaugen und sagt, die Wunderlampe?
Ja, Ariana Wunderlampe Barbary.
Aber was ich damals sehr schön fand, ich habe auf MySpace, damals gab es noch MySpace, die ganz Jüngeren unter euch, die wissen gar nicht mehr wahrscheinlich, was es ist. Es ist nicht sowas wie Tinder oder Grindr, es ist eher sowas wie ein uncooles Facebook.
Viele Musiker hatten das auch als Plattform für sich entdeckt.
Ich hatte mit Musik überhaupt nichts zu tun.
Ich auch nicht.
Ja. Da konnte man irgendwie bei seinem Profil was reinschreiben und ich habe diese Geschichte mit Jasmin und Wunderlampe reingeschrieben. Und dann hat die bekannte Berliner Band Culture Candela, die waren offensichtlich damals so ein bisschen auf Followerkurs und wollten so ein bisschen Werbung für sich machen.
Ja.
Weiß nicht, wann ist das gewesen? 2004 oder so? 2003, 2004? Und dann haben die mir eine Nachricht geschickt, ob ich denn nicht mal ihre Seite, ihr neues Lied auschecken will. Und dann denkst du ja, okay, das sind so Rundmails, so Massenmails, die die an 50.000 Leute schicken.
Ja.
Aber sie haben diese Mail bekommen mit Hallo, die Wunderlampe. Guck dir doch mal unseren, hör dir doch mal unseren neuen Song an. Und daran habe ich gemerkt, krass, dir so eine personalisierte Mail, da muss entweder setzen die sich selber hin oder die haben einen sehr, sehr, sehr günstigen Praktikanten.
Und jetzt sage ich dir was, nur wegen dir. Aus deiner Person heraus ist das Lied Berlin City Girl entstanden.
Ist über mich, oder?
Mhm.
Ja.
Von Culture Candela.
Ja, und im Video haben sie meiner Meinung nach auch eine Jasminpflanze, Johanniskraut und eine Wunderlampe in der Hand, wenn
so,
ich mich richtig
bitte,
entsinne.
Bitte.
So, und in der Zeit, wo ihr jetzt gerade mal auf YouTube guckt, ob diese drei Fakten stimmen, kann Laura ja mal mit ihrem Fakt weitermachen.
Okay, mein Fakt ist schon wieder ein bisschen skurril, würde ich sagen. Das, also sagt schon wieder sehr...
Meine Fakten sind ja immer überhaupt nicht skurril. Gut, dass du das
Naja, das ist ein, ist
hey, ich gucke, wenn ich in der öffentlichen Toilette gehe, ob da eine Gebärende und eine Totgeburt oder
sich übergeben. Ja, aber dass dein zweiter Vorname Jasmin ist, ist jetzt so eine sehr blumige Geschichte drumherum. Mhm. Finde ich toll, wie du das erzählt hast und überlegt hast. Aber das ist ja so eine Tatsache, dass du Jasmin heißt.
Absolut, Laura.
Und bei mir ist es auch eine Tatsache, was jetzt gleich erzählt wird von mir, aber sehr krank schon wieder.
Mhm.
Ich habe auch überlegt, ob ich das mal wieder erzähle, aber ich erzähle es. Mhm. Okay, es ist so, ich nehme manchmal vor, reich auszusehen.
Okay.
Ja.
Ja. Druckst du dann mein Gesicht aus, schneidest es aus und machst es hier als Maske über den Kopf? Oder?
Reich, reich. Reich, hatte ich gesagt.
Ja.
Manchmal sehe ich so Frauen, oft am Kudamm, so in Charlottenburg, das ist, glaube ich, so ein bisschen die High Society hier in Berlin unterwegs.
Oh ja.
Sehe ich so manchmal Frauen, die sind so, jetzt nicht, dass sie die krassen Brands wie Louis Vuitton oder Chanel oder so raushängen lassen.
Auch.
Aber darum geht es mir gar nicht. Die sehen so erhaben aus und so unfassbar gepflegt.
Als würden sie gleich auf die Galopprennbahn gehen,
ganz
oder?
Ganz doll. Es ist die Sachen, die tragen. Die haben, da ist kein Fussel dran, geschweige denn irgendwie ein kleiner Fleck, ganz saubere Schuhe, extremst gut und ordentlich manikürte Fingernägel.
Mhm.
Und es gibt so Frauen, die sehen immer so aus. Die sehen immer, ich sag immer, die sehen sauber aus. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in dem Podcast erzählt.
Clean. As we say in America, you know.
Die riechen auch immer gut. Die gehen an einem vorbei. Und ich frage mich immer, wie Menschen das machen, dass wenn die an einem vorbeigehen, dass man das Parfum so intensiv riecht von den Leuten, die vorbeiziehen, von diesen reichen Frauen.
Die sind ihr ganzes Leben lang schon Parfüm gewesen.
So, Sauber. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich Parfüm benutze, dann riecht es maximal eine halbe Minute. Und
benutzt
danach,
du vielleicht fälschlicherweise Eau de Toilette?
Nee, ja, ich, nee.
Das riecht immer weniger,
ich
ne?
Ich weiß, aber es ist Eau de Parfum.
Eau de Parfum.
Aber
wahrscheinlich auch nicht das Billige aus der Drogerie für 12 Euro? Das hält natürlich nicht lange.
Vielleicht ist es das.
Wirklich?
Ich weiß es nicht.
Könnte ein Grund
ja,
sein.
Doch, bestimmt.
Weißt du, das Leistungsniveau.
Ich bin da sehr neidisch drauf, wenn Frauen so reich und clean aussehen. Und ich wünsche mir das auch. Und jetzt kommt aber das Witzige, wenn man...
Du bist gar nicht reich.
Nee, ich bin überhaupt gar nicht reich.
Warst du das, obwohl du einen Podcast machst?
Ja, witzig, oder?
Ja.
Aber ich wünschte mir, ganz oft nehme ich mir vor, so sehe ich auch aus. Weil das heißt ja nicht, dass man irgendwie krasse Brands tragen muss, sondern einfach nur, wie man so auf sich achtet. Und da gibt es verschiedene YouTube-Videos zu.
Wie man reich aussieht,
ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, das ist mein Ernst.
Wie heißen die, wie ist der Titel dieser YouTube-Videos?
How you look rich when you're broke. Zum
das ist nicht dein Ernst.
Doch, das ist mein Ernst.
Sind das komödiantische?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Die sind todernst. Und da gibt es so ein paar Regeln, an die man sich halten könnte. Zum Beispiel, dass man alles schwarz trägt, zum Beispiel sehr viel schwarz, schwarze Hose, schwarzes Top, unauffälliger silberner Schmuck, rote Fingernägel und ein roter guter Lippenstift und ein strenger Zopf nach hinten. Dann wirkt man zum Beispiel sehr reich und edel. Ja, und ich konsumiere solche Videos ganz viel und nehme mir vor, das nachzumachen. Das klappt gar nicht.
Weil du keine schwarzen Sachen hast, oder?
Ich weiß nicht, ich schaffe das, die sind ja immer nicht gewaschen, meine Sachen.
Ah, du bist ja auch ein Sneaker-Girl.
Ich bin ein Sneaker-Girl.
Lässt sich das mit dem Sneaker-Girl-Dasein
wahrscheinlich eher nicht, aber das bin ich. Ich wünsche mir manchmal, reich auszusehen.
Ich würde ehrlich gesagt gerne mal, dass wir ein Foto von uns machen, nicht jetzt, sondern for a different occasion, so ein normales Foto.
Ja.
Und dann ziehen wir uns mal schwarz an, machen uns einen ganz strengen Zopf. Vielleicht nehmen wir auch deinen Freund als Referenzgröße, der macht sich auch einen strengen Zopf. Und den machen wir auch roten
Lippenstift drauf. Und wir halten uns an all die Regeln, die in diesen YouTube-
An die Aldi-Regeln halten wir uns, genau. Mhm. Mit sehr billigen Klamotten. Und ziehen uns schwarz an, machen uns einen roten Lippenstift drauf, rote Nägel, deinem Freund auch alles. Und gucken dann mal, wie es wirkt.
Wie classy wir damit aussehen.
Wie classy. Und vielleicht sind wir auch wie ein Oligarchin. Eine Oligarchin aus Russland.
Ich glaube schon.
Vielleicht, meinst du, Laura, wenn wir so reden, wenn wir durch Fußgängerzone gehen in Berlin, auf Kudamm. Mhm. Kudamm ist wie Moskau, ist wie München von Berlin. Mhm. Wenn wir da gehen, an Hermes vorbei, an Louis Vuitton vorbei, wenn wir sind schwarz angezogen und tun wie ein Oligarchin, dass Leute denken, oh, die haben viel Geld, bestimmt machen sie Podcast.
Du, das müssen wir mal ausprobieren.
Sollen wir? Also alleine diesen Fotovergleich, darauf würde ich mich einlassen.
Auf den Fotovergleich würde ich mich definitiv auch einlassen. Mhm. Und ja, das ist mal wieder ein Fakt über mich. Ich habe nachdem ich mir mal wieder gerade angeguckt habe, das war nämlich gerade erst vor 2 Tagen, wie man reich aussieht, auf YouTube, wurden mir auch noch andere Videos vorgeschlagen, die ich sehr interessant fand und die dann auch konsumiert habe und die mir einen Antrieb gegeben haben, nämlich wie man aufräumt.
Wie man aufräumt.
Wie man Hacks, wie man gut aufräumen kann.
Mhm. Zum Beispiel nimmt man die Sachen und tut sie dahin, wo sie hingehören, oder?
Man soll im Kreis aufräumen, man soll sich für jedes Zimmer also irgendwie einen Wecker stellen.
Was ist aber, wenn man in einem viereckigen Zimmer wohnt, das was sehr ungewöhnlich ist, aber wie geht man dann da im Kreis?
Keine Ahnung, man soll halt im Kreis aufräumen. Da waren halt so ein paar Hacks und habe ich gesagt, jetzt räume ich auf.
Vielleicht hast du es falsch verstanden, man soll im Kreise der Liebsten aufräumen. Man soll seine Familie einladen und im Kreis der Familie aufräumen.
Ja.
Vielleicht, nicht?
Nö.
Mir fällt gerade zu diesem Schwarz angezogen ein. Es gab ja neulich, darüber musst du auch übrigens gleich noch reden, eine Gelegenheit, wo
ich reich aussehen konnte?
Ja, weil du hattest, ich weiß, unfassbar, dass du ein sehr, sehr dunkles, glaube ich, schwarzes Kleid anhattest. Dunkelblaues Kleid, was aber schwarz wirkte auf Fotos, als du beim Deutschen Radiopreis warst, wo du ja nominiert wurdest. Und ich finde, da stimmt, du hast absolut recht. Ich finde, du hast nämlich auch die Understatement-Regel angewandt, hattest keinen tiefen Ausschnitt,
nein,
kein super kurzes Kleid, du hattest nämlich gar keinen Ausschnitt, ein sehr langes Kleid und das sah sehr classy aus.
So, siehst
muss
du?
Muss ich mal sagen. Jetzt soll natürlich
ich hatte auch rote Fingernägel.
Ja, und viele Leute haben gesagt, dass du aussahst wie Barbara Schöneberger.
Das stimmt. Oh, ich habe mich darüber ein bisschen gefreut.
Wirklich?
Hm.
Echt, du hast dich gefreut über den Barbara Schöneberger-Vergleich?
Ein bisschen schon.
Ich muss dir mal sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, den Hörern wahrscheinlich eher nicht, wenn ich beim Arzt bin. Ich war letzte Woche 2-mal beim Arzt, deswegen ist meine Feldstudie gerade on fleek. Wenn ich beim Arzt bin, fragen Ärzte ja immer, das gehört, glaube ich, so zu ihrem Berufsethos dazu, was ja auch okay ist, was machen sie denn beruflich? Die leiten davon natürlich dann auch oft ab, hat man einen stressigen Alltag, hat man Nachtarbeit, Schichtarbeit? Dann fragen die mich das und dann sage ich immer Moderatorin. Egal bei welchem Arzt ich bin, die Augen leuchten auf, die legen ihre Arbeit nieder. Das ist echt immer so eine Minute Anamnesegespräch, 20 Minuten geht es um Moderation. Und bei dieser Ärztin, wo ich letzte Woche war, eine Neurologin, die fand das wieder sehr interessant mit dem Moderatorendasein. Und ihre erste Frage war, sagt sie, verstehen Sie mich nicht falsch, aber was halten Sie von Barbara Schöneberger?
Wirklich? Mhm.
Und ich habe gemerkt, okay, das ist eine kleine Fangfrage. Und ich habe versucht, das sehr, sehr offen zu lassen und habe gesagt, ja, ist eine solide Moderatorin. Und dann fing sie halt an, mir zu sagen, ja, dass jedes Event wird von Barbara Schöneberger moderiert, ob es denn keine andere Moderatorin in Deutschland gäbe. Dann guckt sie mich an und meinte, ich meine, Sie sind doch auch attraktiv, wieso moderieren Sie denn nicht diese Events?
Auch.
Ja. Oh, wow. Aber ja, dieses Barbara Schöneberger-Ding begegnet einem immer wieder, wenn man mit Leuten redet, die so über mit diesem Moderationskosmos.
Die kennt man halt sehr. Ne? Die hat ja auch den Reitepreis auch moderiert,
ja,
unter anderem.
Und Leute, die nicht deine Instagram-Story verfolgt haben, wollen jetzt natürlich wissen, nachdem wir in der letzten Folge darüber geredet haben, Laura, das sollte die Wer-wird-Millionär-Musik sein. Wie ist es ausgegangen?
Schlecht.
Naja, ich finde, man muss hervorheben, dass du warst für den Deutschen Radiopreis nominiert. Hallo?
Ja. Das war super cool. Also ich habe natürlich nicht gewonnen, das kann man schon mal sagen, falls jemand es nicht mitbekommen haben sollte. Es waren in meiner Kategorie beste Newcomer 3 Mädels nominiert und ich habe nicht gewonnen. Gar nicht schlimm. mir wieder Brot.
Oh.
Nein, es ist wirklich nicht so schlimm. Es ist nur so ein unangenehmer Moment gewesen, weil es war ja eine Elbphilharmonie und wir saßen dort alle. Und Benno Fürmann hat quasi uns anmoderiert, unsere
die Kategorie. Laudatio
ja, genau. Und dann auch den Gewinner anmoderiert sozusagen.
Mit dem ich ja Sport mache.
Mit dem du ja Sport machst, Benno Fürmann. Sehr, sehr netter Mann übrigens. Und das war halt dann, während Benno Fürmann noch geredet hat, kam plötzlich, wie aus dem Nichts, drei Kameraleute auf uns zugerannt und haben sich so vor uns aufgebaut, um unsere Gesichter einzufangen, jeweils von uns dreien.
Mit einem Kescher, womit man so Fische aus dem Wasser holt?
Eigentlich mit einer Kamera, aber okay. Ja. Sodass die Gesichter während der Verleihung
gefangen waren
und wiedergegeben wurden auf einer riesengroßen Leinwand. Schön, dass ich als Einzige von der Seite gefilmt wurde, wo ich ja mein Profil auch so über alles liebe und meine Nase überhaupt nicht im Fokus war. Wunderschön, da ich gedacht, ist ein Scherz gerade. Und da war ich schon so, ich wusste eigentlich nach dem zweiten Wort schon, dass ich nicht gewonnen habe, weil irgendwie Benno Fürmann was gesagt hat mit, sie kann gut schauspielern und dann wusste ich, das bin ich nicht.
Sie kann gut schauspielern, sie hat eine kleine Nase.
Ja, genau.
Und du so, wow, danke.
Danke, ich bin's nicht.
It's not me.
Thank
bye.
You.
Bye.
Thank
goodbye.
You.
I'm leaving. I'm out of here.
Und dann war das halt irgendwie schon so, es ist so ein unangenehmer Moment. Weil ich habe mein Handy ja danach sofort vibriert, weil alle Leute mir geschrieben haben, so Freunde, die das so Public Viewing-mäßig geguckt haben. Oh, wir hätten es dir so gegonnt. Gegonnt.
Wow. Vielleicht hast du deswegen nicht gewonnen,
weil Laura. Ich nicht sprechen kann.
Sie ist der deutschen Sprache mächtig und du so, scheiße, ich bin's nicht.
Ich bin's nicht. Das war ein bisschen unangenehm. Aber generell war es eine trotzdem sehr schöne Veranstaltung. Das war sehr schön, mal so hergerichtet zu werden und geschminkt zu werden und so. Und die
besser hergerichtet als hingerichtet, sage ich ja immer.
Die Elbphilharmonie ist auch ganz schön.
Ist wirklich schön, oder?
Ja.
Ich bin sehr neidisch. Ich werde da wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre nicht
also
reinkommen.
Also das Ding ist, das ist ja ein super, super, super neu gebautes... Weiß ich.
Building?
Future, ist ein Future Building. Mhm. Ich würde sagen, es ist ein Future Building. Und das mag ich eigentlich immer nicht so gerne, weil ich mag eigentlich eher so alte Gebäude. Und das war alles so super fancy und eine 80.000 Kilometer lange Rolltreppe, die einen da nach oben gebracht hat. Und das hat mich ein bisschen gestresst, weil es war alles so...
Hatte das so ein bisschen Kaufhaus-Flair durch die Rolltreppen oder ging's?
Es ging einigermaßen. Es war schon total cool, aber es war nicht das schönste Gebäude, in dem ich jemals war. Jetzt frag mich nicht, welches das schönste Gebäude war.
Deine Wohnung in Berlin-Wedding.
So. Aber nee, es war cool. Es war eine tolle Veranstaltung. Was mich so ein bisschen, vielleicht können damit Leute jetzt gar nichts anfangen, die nicht vom Radio kommen, was heißt gestört hat, ein bisschen traurig gemacht hat. Es gab ja ganz viele verschiedene Kategorien. Beste Moderatorin, bester Moderator, beste Morgensendung, beste Innovation.
Gab es auch bestes Maskottchen? Radiosender haben doch immer so geile Maskottchen, irgendwie so ein Bär, der dann so das Senderlogo als T-Shirt trägt oder so. Bestes Maskottchen, das dann so ein Hund und irgendwie eine Biene und keine Ahnung, so ein redender Hase.
Das ist Walt Disney.
Ach so, sorry. Walt Disney Radiopreis. It's one cosmos, it's one universe.
Nee, das gab es tatsächlich nicht, aber in jeder Kategorie haben eigentlich ja, so dieses typische Radioleute gewonnen, würde ich sagen.
Du meinst, es gab jetzt keine
also es
Überraschung?
Gab, genau, es war jetzt halt nicht so, dass jemand junges Radio der Zukunftmäßiges in irgendeiner Kategorie so wirklich gewonnen hätte, was ich ein bisschen schade fand, weil zum Anfang, was gar nicht ausgestrahlt wurde, gab es eine Rede, die gehalten wurde, so, da wurden alle begrüßt und da hat der Redner, ich kenne jetzt seinen Namen leider nicht, Schande auf mein Haupt oder wie das heißt?
Asche über deine Augen.
Ja, sowas. Ja. Hat gesagt, das Radio ist und bleibt alternativlos und Social Media und Streaming-Dienste werden halt nie was daran ändern. Und haben alle gejubelt.
Oh, wow.
Und gesagt, und alle fanden das so. Und ich bin ja der größte Radio-Fan der Welt und ich möchte, dass ganz doll das Radio erhalten bleibt und es nicht irgendwie kaputt geht durch irgendwas, durchs Internet oder durchs World Wide Web. Ich wünsche mir, dass das niemals passiert. Weil ich finde Radio, du kommst ja auch vom Radio, Ariana ist ja jahrelang selber...
Radio gewesen?
Bist du ja Radio gewesen?
Ich habe schon Radio gemacht, da gab es Radio
also,
noch gar nicht.
Ich finde Radio was total... Charmantes. Ich mag das sehr, so diese, man ist in irgendeiner anderen Stadt oder auch in einem anderen Land und man hat immer dieses Lokale, das finde ich total schön. Das hat irgendwas Social-Media-mäßiges oft nicht, weil es immer so global ist
Und im besten Fall schaltet man ja irgendwie ein und hat das Gefühl, man ist so Teil von so einer Family,
genau.
So eine Crew. Man weiß immer, die zwei Hanseln sitzen morgens oder mittags da und so, ey cool, wenn ich einschalte, die sind da, die reden mit mir, sie reden zwar nicht mit mir.
Ich liebe das total und ich wünsche mir, dass das niemals aufhört und bestehen bleiben kann. Und auch dieses, dass man keine Entscheidung über die Playlist hat, dass oft auch mal Lieder kommen, die man sonst vielleicht nicht gefunden hätte und man es im Radio zum ersten Mal hört und darauf nicht gestoßen wäre durch irgendwelche Streamingdienste, wo man seine Playlist sich selbst zusammen stellt.
Man wird manchmal so gezwungen zu neuer Musik,
was auch ganz cool sein kann. Ich mag das total gerne. I love Radio. Radio was my first love. Das ist auch,
and it will be your last.
Das ist auch in meiner WhatsApp-Status.
Oh ja.
Wirklich. Aber trotzdem hat das Radio es natürlich sehr, sehr schwer. Viel schwerer als in den 90er Jahren oder sowas.
100 Kilo wiegt, glaube ich, Radio mittlerweile, ne?
Du bist so scheiße. Hat das Radio auf jeden Fall sehr schwer, gerade neben all diesen ganzen Möglichkeiten. So genau wie Fernsehen. Fernsehen hat es ja auch sehr schwer, wenn man jetzt Netflix oder Amazon Prime oder sowas gucken
Ich habe seit Jahren schon keinen Fernsehen mehr, genau deswegen.
Man braucht es vielleicht gar nicht so doll. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber halt zu sagen, dass das niemals Radio ersetzen und angreifen wird. Ich finde, man sollte sich nicht so dagegen wehren, sondern man sollte wissen, was Radio hat und kann, aber trotzdem auf der Social Media und auf der neuen Welle mit dem großen Surfbrett, mit dem größten Surfbrett
wo
der
unsere
Welt,
Hörer alle mit drauf sitzen.
Mitschwimmen und davon
profitieren.
Ja, und trotzdem mit am Start sein und das auch fördern. Das hätte ich mir gewünscht beim Radiopreis, dass das nochmal zur Sprache kommt, dass man das nicht total abwehrt und sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern dass man er sagt, ey, wir wehren uns nicht davor, sondern wir fördern das Radio der Zukunft. Und so, wenn wir das so machen, dann bleibt es auch erhalten. Und das, ich finde, da kann man nicht so die Augen vor verschließen. So war ich aber gerade ernst, mein lieber Schwan.
Aber es klingt auch so ein bisschen angstgetrieben und defensiv irgendwie zu sagen, nee, also Radio ist alternativlos und da wird nie was rankommen. Ja, genau wie du sagst. Vielleicht sollte man statt irgendwie zu sagen, okay, wir werden sowieso nie vertrieben und werden immer hier sein und quasi so als Letzter noch auf der Barrikade stehen, während alle anderen gefallen sind, stattdessen lieber sagen, okay, viele, viele Leute scheinen jetzt irgendwie das Streamen und Podcasten und so ganz cool zu finden. Lass doch mal gucken, wie wir einen Schritt vielleicht von unserem klassischen Radio weg in diese Richtung machen können. Ja.
Und ich finde, wenn dieser Deutsche Radiopreis ist ja nun mal die Veranstaltung in der Radiobranche und da hätte man ja die Chance gehabt, öffentlich, also da einen Schritt hinzugehen, indem man solche Leute vielleicht auch mal gewinnen lässt. Nicht in jeder Kategorie, um Gottes Willen, aber man hätte es nochmal ansprechen können.
Und meinst du, Leute gewinnen lässt, die so ein bisschen sich mehr in so neuere
Genau, Medien? Es gab zum Beispiel eine Kategorie, ich glaube, es war beste Innovation und der Name sagt, also Innovation bedeutet ja schon neu, anders. Also das ist ja eine prädestinierte Kategorie dafür, dass man in so eine Social-Media-Richtung gehen könnte. Und unter anderem waren da nominiert, ich glaube, aus Bremen zwei Redakteure von Radio Bremen oder so. Und die haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Wishlist erfunden. Das
ist nicht ein Lied von Katy Perry?
Das ist Swish Swish.
Ach so, Swish Swish List.
Nee, Wishlist ist eigentlich eine Geschichte, die man auf YouTube gucken kann. Ich glaube, die auch sehr erfolgreich war. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Auch irgendwie was Social-Media-mäßiges auch in der Geschichte. Und man kann es halt Social-Media-mäßig über YouTube gucken. Gleichzeitig lief es aber auch abends auf verschiedenen Sendern in Deutschland als Hörbuch sozusagen, parallel. Und das fand ich eine richtig coole Idee. Ich glaube, es hat auch guten Anklang gefunden bei jungen Hörern. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass so jemand gewinnt. Das ist aber nicht passiert.
Ah, okay, das waren nicht die gewonnen
haben.
Die haben nicht gewonnen.
Und das hätte doch gepasst, weil das mal was Neues, Innovatives war, was es noch nicht gab und was so ein bisschen über dieses normale Radioprogramm hinausgeht.
Laura, ich sage Angst, fressen Seele auf. Aber gut.
Ja, gut. Ja. Aber ansonsten war es ein sehr, sehr schöner Abend. Und ja, was soll ich dir sagen? Am Ende war ich sturzbetrunken.
Aber hoffentlich nicht auf dem Teppich oder
meine Kollegin, ich war sehr glücklich, dass sie bei mir war, die hat mich ja begleitet. Und wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wir müssen jetzt irgendwie richtig feiern gehen. Und irgendwie waren nur noch wir beide da. Wir haben gesagt, wir sind in Hamburg.
Vom ganzen Radiopreis nur noch jetzt.
Nee, so von unseren Leuten, mit denen wir da so waren, haben wir gesagt, wir gehen jetzt auf die Reeperbahn. Wir sind in Hamburg, was ist los?
Ja.
Und dann sind wir schnell ins Hotel gefahren, haben uns aus unseren Kleidern befreit, uns leisure Sachen angezogen und sind halt auf die Reeperbahn gefahren. Das war wunderschön. Wir waren zuerst in einem Sexshop, natürlich.
Sexshop, kannst du das kurz ausführen?
Na, da gab es halt so Dildos, Vibratoren, alles Mögliche.
Aber nicht, wo die strippen.
Nee, es war, man konnte da Utensilien kaufen für sein Sexualleben. Hm? Da gab es auch, was mich ein bisschen verstört hat, eine Pferdemaske mit einer echten Mähne, die man sich aufsetzen konnte und Hufen, in die man mit seinen Füßen rein.
Ja.
Wow. Aber hey, cool. Und dann sind wir in einen Laden gegangen, der hieß Mashup. Es war das Mashup. Und das war eine Bar, die war proppenvoll. Und es war ein Donnerstag, da waren alle Studenten auf der Reeperbahn, auch in diesem Mashup. Und das Witzige war, es hieß nicht nur Mashup, die Musik, die da lief, war auch Mashup. Weil es lief immer ein Song und der nächste schon, der lief so eine halbe Minute und dann lief schon der nächste so oben drüber.
Der Laden heißt Mashup.
Und die Musik war ein Mashup.
Und das ist das Konzept dieses Ladens?
Ja.
Naja, ich sag's mal so, cool. Wir haben einen Podcast, der heißt Herrengedeck und was machen wir? Wir machen einen Podcast und trinken dabei ein Herrengedeck, also so what?
So, und da haben wir angefangen, uns ein bisschen zu betrinken, das war sehr schön. Und dann haben wir gesagt, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Und dann sind wir St. Pauli weiter hochgegangen und dann war es eigentlich, was ich gesehen habe, war es zu Ende. Es war vorbei, da war nichts mehr, da war nur noch eine letzte Kneipe und die hieß Thai-Oase. Und ich habe gesagt zu meiner Kollegin, da brauchen wir nicht reingehen. Das ist so, das ist ein vergilbtes Schild mit einer kleinen Palme obendrauf. Ich möchte da nicht reingehen.
Stand da irgendwo noch Happy End?
Nee, aber so dachte ich, dass es da sowas ist. Die so, aber guck doch mal, wie voll das da ist. Ich so, du hast absolut recht. Es war wirklich proppenvoll, der Laden. Und die
auch wieder proppenvoll, das Mashup also war doch schon proppenvoll.
Es war alles proppen. Hm? Es war einfach eine Proppensituation dort auf dem Kiez. Und dann die Leute, die da rauskamen, das waren so Studenten, ganz viele Amerikaner, zumindest klang das so. Vielleicht kamen sie auch aus Australien, ich weiß es nicht. Sie haben Englisch geredet, es war kein Britisch, weil das erkenne ich, weil ich es hasse, wenn du es machst.
Sorry, excuse me, was this in Athens?
Yeah.
Excuse me?
Yeah.
I'm just talking like this, you know, because I'm from Britain. Uh-huh. With the Queen and the Corgis, William and Kate and so on, the babies.
Wir sind jedenfalls in die Thai-Oase reingegangen und es waren normale Leute da, definiere normal, ich weiß es nicht, aber es waren Leute wie ich und du in dieser
Lokation. Keine Thais, willst du damit sagen, oder was?
Na, die dort gearbeitet haben, das Personal, keine Ahnung, kam vielleicht aus Thailand oder Vietnam, ich konnte es nicht erkennen. Aber der Laden an sich war richtig keimig, alles hat geklebt, es war so richtig, so eine schmuddelige Kneipe. Aber die Leute hatten den Spaß ihres Lebens da, weil da konnte man nämlich Karaoke machen.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Konnte man singen und irgendein gelangweiltes Personal hat da halt einfach nur YouTube-Videos abgespielt. Also Karaoke-YouTube, es war jetzt keine krasse Karaoke-Maschine, sondern einfach nur irgendwelche scheiß Videos.
Aber die hätte man schon mal für den Innovationspreis dann vorschlagen können.
Und irgendwie ein super schlechtes Mikrofon und die Leute haben alles gegeben und es war die beste Stimmung und ich habe mir einen Wodka-Red Bull geholt und dachte, das ist ein echter Red Bull, der mir hier angeboten wird, aber was ist das für ein Wodka? Ich weiß es nicht. Er war stark, ich habe es getrunken, ich war hinüber danach, kann ich dir sagen. Und ich wollte unbedingt auch singen. Ich wollte jetzt unbedingt von ABBA Thank You for the Music da performen.
Toll.
Ich habe es auf einen kleinen Zettel auch aufgeschrieben, aber kam nicht dran. Ich kam nicht dran. Der DJ, der Karaoke-DJ hatte einen ganzen Batzen Zettel in der Hand. Das hätte bis morgens früh um 6 gedauert, bis ich da irgendwo angekommen wäre. Und das
wusstest du nicht, dass man sich in Hamburg in Karaoke-Bars wochenlang vorher mit dem Song schon anmelden muss?
Wirklich?
Ja. Definitiv. Aber es ist mittlerweile ganz modern, kannst du eine WhatsApp schicken, aber hast du nicht gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Gut, dann hätte ich auch sagen können.
Aber ich habe da auch eine Insta-Story zu gemacht, zu dieser Thai-Oase, in der ich da war. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich in der Thai-Oase bin. Ich habe einfach nur ein besoffenes Video von mir hochgeladen. Und habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, warst du in der Thai-Oase? Es ist ein Begriff. Es ist ein Szene-Club in Hamburg, eine Szene-Lokation.
Ja, okay.
Das, was ich nicht wusste.
Noch nie gehört, nee.
Nein, noch niemals in meinem
ganzen
Leben.
Ist eine Institution.
Total. Mhm. Ich will da unbedingt noch mal mit dir hin, Ariana. Es war wunderschön. Ekelhaft eigentlich, aber schön gleichzeitig. Es war wie unser Podcast.
Ich wollte gerade sagen, bis jetzt klingt es ein bisschen so wie eine unserer Wohnungen und unser Podcast.
Ja, wir hätten da super gut 1 bis 20 Herrengedecke trinken können und hätten performen können. Wir hätten richtig laut singen können. Und das möchte ich nochmal tun mit dir. Also ich bin ein großer Fan von der Thai-Oase in Hamburg und werde da definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Und war wirklich so betrunken wie lange nicht mehr, sodass ich am Ende in irgendeinem Taxi saß. Da hat der indische Taxifahrer aus Neu-Delhi uns gefragt, ob wir...
Hey, no racism, please.
Er hat gesagt, dass er aus Neu-Delhi kommt.
So, okay.
Wir haben ihn gefragt. Er hat gesagt, er kommt aus Neu-Delhi.
Ja, dann racism, please.
Und ob wir Bock auf Bollywood hätten. Ich dachte, will er jetzt einen Film anmachen? Nein, er hat einen Bollywood-Soundtrack oder so angemacht.
Ja.
Und für mich, wenn ich diese... Es war kein normaler Bollywood-Sound. Es war auch gleichzeitig irgendwie Rap. Es war indischer Rap. Und für mich würde...
Cloud-Rap auch?
Für mich war es Bollywood-Trap. Ich nenne diese
Bollywood
Musik.
Trap.
In diesem Taxi lief Bollywood Trap. Und es war mit das Schönste, was ich jemals gehört habe. Wir haben getanzt in diesem Taxi. Ich war so betrunken. Ich lag nachher irgendwann einfach auf dem Hotelfußboden und war völlig fertig. Und ich finde, dieser Abend schlägt eine perfekte Brücke auf unser heutiges Thema.
Denn es geht heute um Bollywood bei uns.
Es geht um Bollywood. Nein, es geht um steil gehen.
Tatsächlich.
Und also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ganz kurz, wann bist du das letzte Mal steil gegangen, Laura? Dann würde ich diesen Hamburg-Abend in der Thai-Oase auf jeden Fall nennen. Und davor wüsste ich es nicht mehr. Weil ich habe mich davor mit jemandem unterhalten, da war die Frage, wann war das letzte Mal so richtig betrunken und ich wusste es nicht mehr, weil ich so ein langweiliges, trauriges Leben habe.
Ich bin übrigens super froh, dass du gesagt hast, steil gehen und nicht feiern gehen, obwohl du das schon mal benutzt hast. Ich sträube mich gegen diesen Begriff feiern gehen.
Aha.
Ich weiß nicht wieso, es liegt mir fern. Es ist etwas, was ich, wenn ich das sage, komme mir super prollig vor, sehr einfach gestrickt.
Und steilgehen findest du besser?
Ja, steilgehen ist auch was ich nicht unbedingt benutzen würde, aber feiern gehen, es klingt für mich ordinär. Es klingt für mich ordinär und fremd. Es ist mir fremd. Es ist so, als würde ich aus dem Nichts plötzlich sagen, oh, da drüben steht ein Potpourri an Menschen. Oder, ja, das ist in seiner Extravaganz begeistert es mich. Das sind Dinge, die ich so nicht ausdrücken würde. Und feiern gehen ist auch sowas. Wenn meine Mutter mich fragen würde, was machst du heute Abend? Heute ist Freitag. Würde ich niemals sagen, ich gehe heute mit Freunden feiern.
Sondern wir gehen in eine Diskothek.
In
oder
eine
was?
Diskothek.
Und was macht ihr da? Wir tanzen.
Meine Mutter würde sagen, abhotten.
Oh.
Aber feiern gehen ist irgendwie...
Oh, abhotten. Ja. Es gibt so zwei Begriffe, die ich im Zusammenhang mit feiern ganz schlimm finde. Abhotten oder, das sagt meine Mutter richtig, richtig oft, wenn man am nächsten Tag einen Kater hat, groggy.
Groggy?
Sie ist groggy.
Ja.
Boah, das hasse ich richtig
doll. Auch mit dem R so schön, so groggy.
Ich bin völlig groggy.
Sehr weit hinten in der Kehle.
Oh, wow.
Jetzt zum Thema Steilgehen / Feierngehen, wie auch immer ihr es nennen möchtet, habe ich neulich ein sehr, sehr schönes Heftchen in die Hand gedrückt bekommen und ich kann dir leider nicht mehr sagen, wo. Vielleicht war es eine Berliner Fußgängerzone, vielleicht war es Kudamm. Vielleicht bin ich in mein Reich hinaus wieder auf Kudamm gegangen und habe ein Heft in die Hand gedrückt bekommen. Es ist ein kleines DIN A6 Heftchen, auf umweltfreundlichem Papier gedruckt, auf so sehr, sehr vergilbtem Papier. Und da drauf steht Fakten über Cannabis, www.sagneinzudrogen.de. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht gucken wir uns das Heftchen mal heute hier zusammen an. Denn es ist offensichtlich ein Aufklärungsheftchen, was Leute davon abhalten soll, Drogen zu konsumieren, also Cannabis, oder wenn sie es schon konsumieren, ganz, ganz schleunigst damit aufzuhören. Siehst du, schleunigst. Feiern gehen ist für mich wie schleunigst. Würde ich beides eigentlich niemals sagen.
Okay, wow.
So, man macht dieses Heftchen auf.
Und was steht da drin?
Da steht, warum dieses Heft geschrieben wurde. Denn das ist ja auch die Frage, die man sich stellt.
Das ist die absolute Frage.
Wenn man in der Berliner Fußgängerzone dieses Heftchen in die Hand gedrückt bekommt. Und da steht... Es wird viel über Drogen geredet, in der Öffentlichkeit, in der Schule, im Internet und im Fernsehen. Einige Daten sind richtig, einige sind es nicht. Vieles von dem, was Sie über Drogen hören, kommt tatsächlich von denen, die sie verkaufen. Ehemalige Drogenhändler haben gestanden, sie hätten alles gesagt, um andere dazu zu bringen, Drogen zu kaufen. Das finde ich schon mal sehr, 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 sehr schön.
Wo haben Sie diese Quelle her?
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht haben Sie eine kleine, eigene, private, repräsentative Umfrage gemacht. Und dann steht hier, das finde ich auch sehr schön, lassen Sie sich nicht täuschen. Sie brauchen Fakten, um sich selbst vor Drogen zu schützen und um Ihren Freunden zu helfen, drogenfrei zu bleiben. Und aus diesem Grund haben wir dieses Heft geschrieben. Für Sie. Siehst du, da fällt dir vor Schreck hier schon
ein Kulli runter.
Der Stift runter. Und dann folgen, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat dieses Heftchen, lass mal gucken, 23 Seiten, die sind nummeriert, klar. Falls du zum Beispiel abends ins Bett gehst,
kannst
liest,
ein Lesezeichen reinmachen.
Wenn du weißt dann, ich bin auf Seite 12 stehen geblieben, morgen möchte ich weiterlesen, dann weißt du es. Der nächste Punkt in diesem kleinen Heft ist Szenenamen von Cannabis, beziehungsweise von Drogen allgemein. Sehr wichtig.
Weil manchmal weiß man ja gar nicht, was man da nimmt.
Absolut. Oder man ist uncool geworden. Auf dem Schulhof möchte sich ein bisschen bilden. Ich möchte Nein zu Drogen sagen, aber zu was sage ich eigentlich Nein? Und dann kannst du dich hier informieren, Laura.
Toll.
Du kannst hier gucken. Für Marihuana gibt es natürlich mannigfaltige Begriffe. Ein weiteres Wort, das ich nie benutzen würde. Zum Beispiel Pot, Weed, Grass, grünes Ganja. Hanf, Mary, Mary Jane, Mary Warner, grüner Tee, Molly, Motto oder auch Mu.
Mu?
Mhm, auch noch nie gehört. Und auf der anderen Seite steht, es gibt auch Begriffe für Haschisch. Zum Beispiel, den ersten finde ich schon sehr schön, der erste ist mein Highlight. Schokokuchen, Shit, Braunes, Kachel, Peace,
Kachel?
Ecke, Kanten, Harz, Hose, Gober, Stein, Schubi, Spread und Stash. Das klingt auch so ein bisschen... so wie, also wenn wir eine Gang hätten, wenn wir beide, du und ich, wenn wir in Berlin eine Gang
wir
hätten.
Wir würden uns Kachel und Schokokuchen nennen.
Wir würden uns Kachel, Schokokuchen, Hose, Steinschuh, wie Spread und Stash nennen.
Aber klingt auch ein bisschen wie so ein Spiel, so Steinschere papiermäßig.
Stimmt, Steinschubi und Spread. Das spielen wir demnächst. Statt Ching Shang Chong spielen wir Steinschubi und Spread. Ich bin auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, up to date, was so Namen angeht von Cannabis und anderen Drogen. Und dann gibt es ja noch die Seite, die so ein bisschen vergleichen soll, weißt du? Weil viele sagen ja, warum ist Cannabis eigentlich verboten?
Aber Alkohol ist es nicht.
Und auch darüber gibt dieses Heft Ausschluss, Laura.
Okay, okay.
Denn es gibt das Kapitel gehen hier immer eine Seite übrigens, Alkohol und Cannabis. Und diese Seite ist dazu gemacht, aufzuklären, dass mitnichten Cannabis und Alkohol gleichzusetzen sind. Denn Cannabis ist weitaus schlimmer, als du es dir je erträumt hättest, Laura. Ah. Hier steht zum Beispiel, THC schädigt das Immunsystem. Alkohol tut es nicht. Wusstest du das?
Nö.
Zum Beispiel steht hier außerdem, dass die Substanzen von Cannabis jahrelang noch in deinem Körper sich befinden können. Jahrelang selbst Cannabis gewesen. Wobei Alkohol nach ein paar Stunden halt schon komplett abgebaut ist. Deswegen zum Beispiel kann man das angeblich nicht vergleichen. Angeblich müssen wir sagen, weil wir wissen es, wer sind wir, zu behaupten, dass wir das wüssten. Dann gibt es hier das Kapitel die schädlichen Wirkungen von Cannabis. Und da finde ich schon mal sehr schön, das Bild einer Schwangeren, die dabei einen Joint raucht. Bilder von Schwangeren gehen ja auch immer. Die werden ja überall immer drauf gedruckt. Achtung, hier dürfen sie nicht parken. Nicht parken.
Wenn sie
und dann
schwanger
Schwangere
sind.
Drauf gedruckt. Sie dürfen nicht rauchen, eine Schwangere drauf gedruckt. Die dürfen keine Podcasts hören, Schwangere drauf gedruckt. Weiter geht's hier im Heft mit den unmittelbaren Wirkungen von Cannabis. Und ich weiß nicht, Laura, was würdest du sagen, ist eine unmittelbare Wirkung von Cannabis?
High sein.
Hm. Dieses Heft hat sie alle aufgeführt.
Okay.
All die unmittelbaren Wirkungen. Und ich möchte sie dir und euch nicht vorenthalten. Verzerrte Sinneswahrnehmungen, Panik, Angstzustände, schlechte Koordination der Körperbewegungen, verlängerte Reaktionszeit. Nach einem anfänglichen High, so, du hast es gerade angesprochen, fühlt man sich schläfrig und niedergedrückt. Beschleunigter Puls mit Risiko eines Herzinfarkts. Und weißt du, was das Witzige ist? All das habe ich auch, wenn ich einen Polizisten sehe.
Wow.
Ich habe da sehr, sehr, sehr viele Überschneidungen gefunden. Dann gibt es natürlich auch Erfahrungsberichte von Leuten,
die es geschafft haben.
Die's
Aussteiger, Exit.
Die, genau, aber erzählt haben erstmal, wie es damals war. Ich möchte hier kurz einen Auszug von Paul vorlesen. Ich nahm Cannabis das erste Mal nur zum Spaß, weil mein bester Freund behauptete, ich würde mich nicht trauen, einen Joint zu rauchen und dazu ein Bier zu trinken. Damals war ich, was glaubst du, wie alt?
16?
14 Jahre alt. Oh. 7 Jahre später endete ich als Süchtiger in der Gosse.
In der Gosse?
So würde man auch nie reden, oder? Zu dem Zeitpunkt nahm ich Cannabis nicht mehr, um high zu werden, sondern um mich halbwegs normal zu fühlen. Paul hat ein hartes Leben.
It's a hard dog life.
Daneben ist ein Foto von Paul und ich bin mir ganz sicher, dass das definitiv nicht Paul ist, sondern dass es hier von Getty Images für 3,99 Euro gekauft wurde.
Absolut. Tolles Heft.
Das ist wirklich.
Ich wünschte, es würde es als Hörbuch geben.
Du darfst nicht vergessen, dass es noch den Erfahrungsbericht, den kurzen von Christian gibt, der sagt, meinen ersten Joint bekam ich auf dem Schulhof. Heute bin ich heroinsüchtig und habe gerade, Achtung, meine 8. Behandlung wegen Drogensucht hinter mir. Ey, da würde ich sagen, Krischi, vielleicht würde ich an deiner Stelle einfach mal die Klinik wechseln. Das hat vielleicht nicht was mit den Drogen zu tun, wenn er die 8. Behandlung hinter sich
Meinst
hat.
Meinst du, in einer und derselben Klinik?
Dann ist vielleicht einfach der betreuende Arzt nicht so gut. Und hier noch Veronique. Das finde ich ehrlich gesagt erschreckend. Ich frage mich, auf welche Schule Veronique ging. Der Lehrer an meiner Schule rauchte 3 oder 4 Joints am Tag. Es schaffte es, dass viele Schüler und auch ich anfingen, Joints zu rauchen. Sein Dealer drängte mich dann dazu. Achtung! Und nein, ich habe mich nicht verlesen, da steht Lehrer. Sein Dealer drängte mich dann dazu, Heroin zu nehmen und ich tat es widerstandslos. Damals fühlte ich mich, als hätte ich kein Gewissen mehr. Und ich frage mich, wer ist Veroniques Lehrer? Ist Walter White gewesen oder wer? Und vor allem, woher hat keine Macht den Drogen diese Erfahrungsberichte, diese Geschichten? Aber es gibt natürlich, das darf man nicht vergessen, nicht nur die Seite der Konsumenten, sondern auch die der Dealer, der Verkäufer.
Ach, und die sind auch da drin.
Natürlich, was Dealer sagen. Da gibt es eine eigene Seite für. Kleiner Auszug. Drogendealer, die durch ihren Profit motiviert sind, erzählen alles, damit man ihre Drogen kauft. Sie sagen einem zum Beispiel, Achtung, und jetzt muss hier ein Hammerargument kommen, nein, Gras führt nicht zu härteren Drogen.
Wow.
Boah, das ist ja eine krasse Aussage. Ist das verfassungswidrig? Das ist ja, die sagen ja wirklich alles, um einen dazu zu bringen,
Also das ist, finde ich, ein Totschlagargument.
Und jetzt kommt der krönende Abschluss für mich. letzte Seite ist so ein, würde ich auch wieder sagen, von Getty Images, aber nicht für 3,99.
Es ist ein orangefarbener Sonnenuntergang.
Da stehen zwei Menschen hinten auf einer Landzunge. Oder ist es eine Landzunge oder eine Rinderzunge? Es ist mindestens auf Bali. Ich glaube, es ist eine Rinderzunge, glaube ich. Die ist relativ lang, genau. Und dann steht da oben, die beste Lösung ist, sich die Fakten zu besorgen und gar nicht erst mit Drogen anzufangen.
Toll.
Wow. Wenn ich nicht ein Mikro in der Hand
hätte, dieses
Heft
hat mich
würde,
überzeugt.
Ja, ich würde gerne in beide Hände klatschen und sagen, wow. www.sagnein-zu-drogen.de. Wer sich das komplette Ausmaß nochmal angucken will, ich bin mir sicher, auf der Seite gibt es ein PDF, was man sich runterladen kann, nochmal, um sich das
ausdrucken,
anzugucken.
Abheften.
Also definitiv, wenn ich je überlegt habe, ob ich mal drogenabhängig werden will.
Es ist vorbei.
Oder es ist vorbei. Das Heft hat mich überzeugt. Es hat mich gekriegt.
Hat es dich wieder abgeholt? Ist es gerade mit dem Bus vorgefahren? Hat dich abgeholt?
Es ist mit einem sehr modernen Bus vorbei. Aber wenn man mit diesem Heft nichts anfangen kann, dann hätte ich eine Idee. Ich glaube, als letztes konnte man zumindest, wenn man sagt, das ist wirklich einfach absoluter Scheiß, was da drin steht, diese Seiten hier so, man kann das so nehmen.
Ja.
So. Und dann kann man so eine Seite abreißen und kann man sich ein Mischpaper draus falten. Das ist, glaube ich, dann noch das, was man damit anfangen kann, wenn man ansonsten nichts mit diesem Heft anfangen kann. Aber ist doch schön.
Aber findest du, ist Marihuana für dich eine krasse Droge?
Ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie bin ich mit Marihuana natürlich in Berührung gekommen. Auch nicht mit Kachel, Schokolade, Hose oder Stash. Ich glaube, ich bin über die biologischen Wirkungen, die es in meinem Körper anrichten würde, zu wenig aufgeklärt, als dass ich jetzt tatsächlich hier so ein Pamphlet gegen oder für Cannabis halten könnte. Ich kann es nicht sagen. Try it out, try and error, würde ich sagen. Leute, macht was ihr für richtig haltet. Macht das, was Laura und ich auch machen würden. Geht steil, aber tut es do it in your own way.
Ja, ich kann nicht so genau sagen, was ich so davon halte.
Von Drogen oder von steil gehen allgemein?
von Marihuana. Das ist, also ich kann ruhig sagen, als ich das schon ausprobiert habe, ne? Das ist doch kein Problem.
Ja, kann jetzt sein, dass 1 bis 10 Polizisten dann vor deiner Tür stehen demnächst.
Ja gut, und dann?
Dann sagst du mir natürlich sehr, sehr schnell Bescheid.
Also mir ist es halt überhaupt nichts, was mir was bringt, gar nicht. Also mir wird davon eher so ein bisschen düselig. Das habe ich auch, wenn ich zu viele Zigaretten geraucht habe. Ob das jetzt so eine Einstiegsdroge zu Heroin ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal das ausprobiert habe, da habe ich von einer Freundin sehr, sehr cool getan und so, ja, das habe ich schon super oft genommen. Also Marihuana habe ich schon genommen, da gab es noch gar nicht.
Jahrelang
selber Marihuana
gewesen.
Und ich hatte aber, es hat sich tatsächlich alles sehr, sehr schnell angefangen, sehr, sehr doll zu drehen.
Ja.
Und ich weiß, dass ich hatte ihre Jacke an. Es war eine helle Jacke, eine weiße Jacke vielleicht sogar. Und sie hat gefragt, ob es mir gut geht. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ja, alles in Ordnung. Und mir gleichzeitig aber schon die Jacke ausgezogen habe, falls ich mich übergeben muss. Damit es nicht auf ihrer weißen Jacke landet. Daran erinnere ich mich noch. Aber ansonsten natürlich mit Drogen, keinerlei Erfahrung, bin auch nie mit in Berührung gekommen. Bin ich neulich mit einem Freund darüber unterhalten, ob er schon mal härtere Drogen ausprobiert hat. Stash, Kachel, Schokolade oder Molly Jane zum Beispiel. Und er hatte mal eine sehr, sehr lustige Geschichte. Er hat ein einziges Mal in seinem Leben Koks ausprobiert.
Wow.
Und die Geschichte, wie war sehr, sehr lustig. Er war mit einem Kumpel im Club und die wurden angesprochen von zwei Typen. Und die meinten so, ja, hier habt ihr schon mal was ausprobiert, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen hier, so ein bisschen feiermäßig. Und die waren noch relativ unbedarft und sehr, sehr naiv und meinten so, nee, aber ja. Und dann meinten die, ja, kommt mal mit. Und dann sind die auf die Toilette gegangen. Und der eine war, ich weiß nicht, ob der eine so die Dealer-Funktion inne hatte, der war auf jeden Fall in der Hierarchie sehr, sehr weit oben und hat dann das Zeug ausgepackt. Und es war halt offensichtlich Koks, konnte man relativ schnell erkennen. Und hat dann zwei schöne Lines da gezogen.
Ja.
Auch wie man es wirklich aus dem Klischee kennt, mit einer Kreditkarte, schön hier oder.
Schlimmste Vorstellung übrigens.
Vielleicht war es auch einfach nur eine Girokontokarte von seinem Knack-Sparkassenkonto. Aber ich glaube, es war wirklich eine Kreditkarte, mit der er so die Lines gezogen hat, wirklich einen Geldschein gerollt. Wäre auch witzig, wenn es einfach so ein 5-Euro-Schein gewesen ist, war aber wahrscheinlich einfach des Show-Effekts wegen.
Oder so $1.
$1. Oder irgendwie so thailändische Baht, die so umgerechnet auch irgendwie so 20 Cent wert sind. Hat es dann so eingerollt. Hat das dem Kumpel von mir gegeben. Er hat halt diese zwei Lines weggesnifft und dann gucken ihn diese beiden Typen, die denen das Zeug vertickt haben, fassungslos an.
Weil das nicht für ihn
war. Und dann sagt der eine, bist du bescheuert, die eine Line war für ihn.
Oh.
Und er hat dann einfach beides mit seiner mit seinem Naseweiß hat er einfach beides gezogen.
Und das war das erste Mal, dass er das überhaupt genommen
hat. Das war das erste Mal.
Er
hat diesen Club sehr, sehr schnell verlassen. Lebendig noch, aber sehr, sehr schnell. Und hat danach über die Auswirkungen der Drogen, bin ich auch nicht im Bilde.
Schade.
Weil ich nur weiß, dass er von diesem ranghohen Mitglied dieser Drogenmafia einfach mal zwei Lines weg weggezogen hat, obwohl eigentlich nur eine für ihn bestimmt. Weil die wollten ihn halt so ein bisschen auf den Geschmack bringen, damit er demnächst vielleicht so Stammkunde wird.
Da wie kauft.
Man es von den sammeln sie Punkte, so. Dann kommt man immer wieder zu einem bestimmten Laden, sammelt Punkte.
Ungefähr das Gleiche.
Wollte der Dealer erreichen, genau.
Der Dealer hat noch gesagt, davon kann man nicht süchtig werden. Das ist keine Einstiegsdroge für irgendwas anderes.
Hat ihm hier noch so ein Heftchen in die Hand gedrückt.
Hat gesagt, alles cool.
Sagt nein zu schokoladenkuchen.de. Hat alles nichts gebracht.
Krass. Mhm. Ich habe noch nie irgendwas Chemisches ausprobiert. Das ist ja meine größte Angst. Und wenn man Angst hat, dann soll man das ja auch nicht machen. Ne? Es gibt Leute, die sind neugierig und die sind für alles offen und sagen, hey, klar, schmeiße ich mir eine kleine E oder was auch immer es da gibt. Und dann, wenn die dann so unbedarft da rangehen, dann ist es ja vielleicht auch gut, das, was dann da zu spüren ist. Aber wenn du halt schon Angst hast, dann kannst du wahrscheinlich...
Wenn du Angst hast, Ecstasy-Angst auch genannt.
Glaube ich, wird es auch ein richtig ekliger Trip am Ende. Mhm. Und da habe ich richtig Schiss vor. Und gerade diese Sache durch die Nase ziehen. Ich war krank, gerade erst, hatte richtig doll so Schnupfen und so Stirnhöhlenentzündung.
Und du hast dir eine Paracetamol zerhäckselt.
Nee, und da sollte ich halt Nasenspray nehmen und das ist für mich der Horror.
Wirklich?
Mhm. Und mein Freund meinte immer, du nimmst das falsch. Ich so, wieso?
Du schluckst das.
Nicht nur reinsprühen, sondern auch dabei hochziehen.
Ja klar, und das andere Nasenloch zuhalten.
Das kann ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich habe damit total Probleme, Nasenspray zu nehmen. Wie soll ich mir also eine Line Koks reinballern? Gar nicht möglich. Spritze ich mir lieber in die Vene.
Ja, aber das ist ja auch so, man weiß ja nicht, ob der Wirkung, die da auf einen wartet. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, wie du sie gerade berichtet hast, dass immer Leute, die einem was anbieten, auf einer kleinen Party hier und da, sie sagen, hier, guck mal, was ich da Lustiges habe, kleine Hasenpillen, haha, rosa. Und wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, sagen, nee, wenn du Angst hast, nimm's nicht.
Ja.
Wir sagen immer, wenn du Angst hast, nimm's nicht. So.
Deswegen bleiben wir bei unserem Herrengedeck.
Wir bleiben bei unserem Herrengedeck. Aber hey, Laura und ich, wir können auch ohne Drogen und Alkohol richtig Spaß haben. Neulich sind Laura und ich mal zusammen wieder steil gegangen.
Oh,
wir sind feiern gegangen.
War es eine Feierei für dich?
Das war eigentlich eine kleine Fete? Feierei. Es war eine kleine Festivität.
Es war festiv,
könnte man sagen.
Es war sehr festiv.
Laura und ich waren nämlich eingeladen auf dem Lollapalooza-Festival.
Ja, wunderhübsch.
Hier vor 2 Wochen war es in Berlin.
Tatsächlich mein erstes Festival auch.
In deinem ganzen Leben?
Ja.
Wirklich?
Mhm.
Ich war ja schon auf Festivals, da gab es Festivals
Ach
noch gar
so,
nicht.
Ach so, jahrelang zufälligerweise selber Festival gewesen.
Krass. Nee, aber das ist auf so ein, es ist schon ein sehr großes Festival. 85.000 ja. Leute sind da erwartet worden. Es war auf der Galopprennbahn in Hoppegarten hier in Berlin.
Und wir mussten halt zum Glück nicht schlafen, weil ich hasse ja Zelten. Aber ansonsten, es war sehr hübsch aufgemacht, finde ich. Da waren manchmal so kleine Pavillon beleuchtet. Sah aus wie, haben wir gesagt, in Stars Hollow bei
den Gilmore Girls
und Rory.
Es war wirklich sehr schön gemacht.
Und hübsch gemacht.
Und ich war positiv überrascht, weil ich dachte, ja gut, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ein ganz, ganz großes Festival in Deutschland, wenn man dann irgendwie das Coachella, because you know Coachella is so cool and so trendy, so hip, it's so cool. Everybody's there, all the influencers. Stephanie Giesinger, Lina Meyer-Landrut, everyone's there. Und dann dachte ich, Lollapalooza Festival jetzt in Deutschland, das ist ja so ein internationales Festival, was doch in LA, Los Angeles, Paris, they have it. Und ich dachte, ha, wenn sie das so in Berlin machen, hier irgendwie so ein bisschen weit draußen. Aber es war ein bisschen international Flair, als wir da irgendwie so.
Und Ariana hat sich, finde ich, extremst krass von der Masse, hast du dich unterschieden, weil das hast total Verrücktes gemacht.
Was habe ich denn gemacht?
Ich habe davon noch nie irgendwo gesehen. Die hat sich Glitzer ins Gesicht gemacht.
Ja, das habe ich mir aber nicht selber gemacht. Das ist Rufmord, was
plötzlich
sie
plötzlich hatte sie an den Schläfen Glitzer. Ich dachte so, das ist ja fuchsig. Das habe ich noch nie gesehen. Also, alle Leute haben geguckt und haben sie auch angesprochen, gefragt, Mensch, was ist ja eine super tolle Idee für so ein Festival.
Ja.
Hat ja noch gar keiner gemacht.
Nee.
Toll.
Glitzer?
Also wenn ich könnte, ich würde dir den Preis für die beste
Innovation
geben.
Ne? Das war sehr zukunftsgerichtet, was
ja,
ich da gemacht habe.
Total. Hab.
Hätte nur noch gefehlt, dass ich mir irgendwie so ein kleines Einhorn-Tattoo irgendwie...
Oder eine Feder im Haar.
Das ja.
Wäre völlig verrückt gewesen.
Oder so ein Indianer-Kopfschmuck.
Mm.
Das wäre crazy
ja,
gewesen.
Ja, total.
Nee, habe ich
tatsächlich
nicht gemacht.
Sahen die Leute da auch, finde ich, alle sehr, sehr schön stylisch aus und haben sich alle einen Kopf gemacht, wie sie so festiv aussehen können.
Ich finde wirklich, das Lollapalooza-Festival konnte mit großen Festivals mithalten.
Definitiv.
Da waren auch große Leute, hier Tudor Cinema Club, eine Band, die Laura und ich beide sehr gerne mögen.
Ja.
Materia war da, Crow war da, Beatsex war da, VXX war da, Rudimente war da, An My Kantereit war da, oh mein Gott, jeder
Wanda,
war da.
Wanda. Toll.
So, und dann war der erste Tag vorbei von diesem Festival.
Und wir dachten, oh, jetzt aber ab ins Bett, haben
ja,
wir
jetzt
gedacht,
geht's mal langsam nach Hause.
So.
Haben Laura und ich uns so gedacht.
Dann haben wir gedacht, gut, dass wir nicht zelten müssen, gut, dass hier so tolle öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe sind und wir mit einer ganz tollen Anbindung nach Hause gebracht werden.
Es fing schon mal damit an, der ein oder andere hat es vielleicht auf Social Media oder vielleicht ganz old-fashioned in der Zeitung gelesen, dass es da die ein oder andere Schwierigkeit gab.
Kleine, ganz kleine, ganz unbedeutend.
Klein, ganz minimal. Es fing ja schon damit an, dass man, wir wurden für kurze Zeit auf dem Festival, ich möchte jetzt nicht sagen, gefangen gehalten, aber die Grenzen wurden dicht gemacht. So muss es sich vor ein paar Jahrzehnten angefühlt haben. Und es wurde gesagt, ihr könnt hier gerade mal nicht raus, nicht ihr kommt hier nicht rein, sondern ihr kommt hier nicht raus, weil es wollen gerade zu viele Leute raus. Das war, glaube ich, irgendwie so kurz vor Mitternacht. Und wir können das gerade nicht kontrollieren, den Abfluss der Menschen. Klingt auch ein bisschen
da eklig. Da habe ich schon so ein bisschen, kleines bisschen Herzrasen
da bekommen. Hast du immer schon so nach meiner Hand gegriffen und dich panisch umgesehen
so
zu mir.
So ein bisschen, weil wir plötzlich so in so einer Menge standen und nicht raus durften. Das war ein ekliges Gefühl.
Es hat auch jetzt, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten gedauert, bis dann die Leute uns rausgerissen
haben. Dann waren wir befreit vom Gelände.
So, sind aber, es war so ein bisschen wie in der Schule mit einem Wandertag, irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt 20.000 Leute laufen den gleichen Weg zu einer einzigen S-Bahn-Station.
Die S-Bahn-Station Hoppegarten.
Und Laura hatte auf dem Hinweg, und ich habe gedacht, ach, lass sie reden. Auf dem Hinweg hatte Laura schon gesagt,
was sie halt immer so
das,
denkt,
das
wenn
verstehe
ich rede.
Ich jetzt nicht so richtig, weil alle Leute kamen auf diesem S-Bahnhof an und dann führte eine sehr, sehr schmale Treppe den Weg von der S-Bahn-Station hoch und dann musste man durch so eine Unterführung und es gab keinen anderen Weg.
Es war eigentlich eine Überführung.
Es war eine Überführung, genau, aber es war ja überirdisch.
Es war wie eine Brücke.
Und es gab keinen anderen Weg als durch diese Überführung und dann wieder eine Treppe runter. Und dann hat man erst diesen S-Bahnhof verlassen. Und
es war wie ein Gate.
Genau, und konnte genau so ein bisschen wie das beim Flugzeug,
genau,
wo man da zum Flugzeug reingeht.
Richtig.
Und erst dann konnte man sich gen Festivalgelände bewegen. Und Laura hat, als wir hinkamen, schon gesagt, das, also,
Eieiei, habe ich gesagt.
Das ist mir irgendwie nicht so ganz, wenn die ganzen Leute durch diese eine schmale Überführung, weil wie viele Leute haben da vielleicht auf einmal reingepasst?
200, ja.
So, aber nicht mehr. Laura und ich nehmen schon den Platz von 100 ein.
Das
also
ist wahr. Meine Nase nochmal mindestens 50 Leute.
Also nur noch 50 andere Leute, die da reinpassen. So weit sind wir aber gar nicht gekommen. Denn wir sind mit den 20.000 Leuten diesen Weg zum S-Bahnhof gegangen und haben schon gemerkt, wir kommen nicht mal in die Nähe dieser Überführung.
Von der Treppe.
Weil da war alles voll.
Ja. A lot of people. Und sehr viele Polizisten.
Sehr, sehr viele Polizisten, was mich natürlich gefreut hat. Aber ich glaube, unser erster Gedanke, den wir hatten, war super. Wir müssen hier jetzt ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde anstehen, bis wir überhaupt hochkommen. Ja.
Und plötzlich
waren
wir
mitten im
Mob.
Plötzlich waren wir mitten im Mob. Es gab ja vor ein paar Jahren diese Love Parade in Duisburg, wo einige Menschen erdrückt und zertrampelt worden sind.
Die durch so einen Tunnel mussten, auch um rauszukommen, ne?
Um rauszukommen, wo Massenpanik entstanden ist. Und uns hat danach eine Hörerin geschrieben, die diesen Podcast hört und auch dort war, aus Duisburg kommt und danach geschrieben hat, Mädels, ich komme aus Duisburg, ich weiß, wie es damals war und ich kann euch sagen, es war quasi ein zweites Duisburg.
Wirklich?
Ja, und es hätte genau so, was heißt genau so enden können. Es war komisch, weil es kam halt von hinten immer mehr Leute nach. Es wurde um uns rum immer enger. Und
jeder wollte aber irgendwie diese Treppe zur S-Bahn hoch.
Und vor allem, Laura hat halt langsam diese Rehkitz-Augen bekommen, dieses,
ja.
Mami, hilf mir.
Es wurde halt immer enger um meinen Brustkorb herum, hatte ich das Gefühl. Wie in so ein Korsett geschnürt, habe ich mich gefühlt.
Was ich so ein bisschen skurril fand, war, ich habe eigentlich keine Angst gehabt, so rein bewusst und objektiv, weil ich dachte, ach komm, jetzt stehen wir hier ein bisschen, ist ein bisschen nervig, aber wird schon. Aber je mehr Leute von hinten kamen und desto enger es wurde, ich habe plötzlich Herzrasen bekommen.
Ja.
Obwohl ich dachte, wieso reagiert mein Körper denn jetzt so konträr zu meinem Bewusstsein? Weil ich dachte, eigentlich finde ich es gar nicht so, macht mir das noch gar nicht so eine Angst. Aber ich habe Herzrasen bekommen. Dann kamen die ersten Polizei durch. Durchsagen. Und die Polizei hat gesagt, bitte fangen Sie nicht an zu schieben, es wird immer enger, bitte auf gar keinen Fall drücken. Daran
wir können immer nur 200 Leute auf die Brücke lassen, es dauert jetzt hier noch ein bisschen, wir müssen immer warten, bis der nächste Zug kommt, ehe wir die nächsten 200 Leute zur S-Bahn lassen können.
Das Problem war, es kam kein nächster Zug, weil wir wissen nicht, aus welchen Gründen, aber die Taktung war ungefähr alle 30 Minuten.
Genau, alle halbe Stunde.
Ja.
Und alle halbe Stunde 200 Leute, könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange man da hätte stehen müssen.
Und ich glaube, die 200 Leute haben immer nicht mal in die Bahn reingepasst.
Richtig.
Dann wurde es leicht problematisch, als vorne die ersten Leute ohnmächtig wurden.
Ja.
Und das war, glaube ich,
da habe ich auch echt dann so gemerkt, das ist gar nicht mehr so witzig hier.
Gar nicht mal mehr so witzig.
Nö.
Da ist irgendwie so ein, ja, schon so eine panische Stimmung aufgekommen in diesem Mob. Wir haben uns dann da irgendwann rausgewurschtelt nochmal zum Rand, weil wir auch gesehen haben, es bringt überhaupt nichts. Ich bin dann zu zwei Polizisten gegangen und habe gesagt, ja, vielleicht, wer nicht aus Berlin, Brandenburg oder Hoppegarten kommt, wird nicht wissen, dass man an diesem Ort, wo das Festival stattgefunden hat, ungefähr so abgeschnitten ist von Berlin, als wenn man auf Bali wäre.
Mindestens.
Man kommt in diese Stadt eigentlich nur mit dieser S-Bahn zurück, zur nächsten S-Bahn-Station. Ich habe ja den Polizisten gefragt, wie kommt man hier weg? Und das war der Moment, wo ich dann sehr beunruhigt war, weil der Polizist meinte, die haben keine Kontrolle mehr über die Situation. Man kann zum nächsten S-Bahnhof laufen, das dauert aber sind fünf bis sechs Kilometer, geht durch ein Waldstück. In diesem Waldstück wird man kein Internet haben. Das heißt, man kann auch nicht mit Google Maps gucken, wie man da langläuft. Taxis kommen nicht zu diesem Gelände, weil die Straße entlang ungefähr 2000 Leute stehen, die alle versuchen, ein Taxi zu bekommen. Es kann einen auch niemand abholen, weil Autos da nicht hinkommen, weil das da so abgeschnitten war. So. Es gab quasi nur die Möglichkeit, entweder sich ins Bushaltestellenhäuschen reinzulegen und 3 Stunden zu schlafen und abzuwarten, was irgendwie ein bisschen uncool war. Oder halt in dieser Massenpanik dazu.
Und so saßen wir also erstmal relativ ratlos auf dem Bordstein. Ich mir direkt eine Blasenentzündung geholt. Danke nochmal dafür.
Aber was zwischendurch ein schönes Entertainment war, da kam ein Typ vorbei, der hatte so ein kleines Brett.
Und da hat Ketten und Schmuck verkauft.
Und wollte Federohrringe verkaufen für 2,50.
Federohrringe, ja.
Ja.
Fürs Festival, obwohl es schon vorbei war. Mhm.
Mhm. Und ich glaube, er hat auch nicht gemerkt, dass da Menschen ohnmächtig werden und von der Feuerwehr wirklich aus dem Zaun geschnitten werden mussten.
So.
Mit so riesen Bolzenschneidern. Und er hat versucht, seinen Federschmuck zu
verkaufen. Das war so eine ganz komische Situation, weil überall haben Leute teilweise schon geweint. Man hat überall in ratlose Gesichter geschaut. Ja, es war so eine ratlose Situation, so eine auswegslose Situation einfach. Und dann so dieses Gefühl, dass da immer mehr Krankenwagen und Notärzte kamen, überall Blaulicht. War ein ganz komisches Gefühl.
Und vor allem, dass die Polizisten und die Feuerwehrleute auch irgendwann alles so schnell und hektisch gemacht haben. Das hat mir so ein bisschen Angst gemacht, dass sie die Tragen plötzlich ganz schnell durch die Menge geschleust haben, dass man Platz machen musste, dass sie irgendwie so Wasserflaschen durch die Menge gereicht haben.
Hatte so ein bisschen Katastrophenflair. Mhm.
Und ich glaube, das, was das Ganze noch so ein bisschen befeuert hat, war, dass man einfach, man wusste nicht, wie lange dauert das.
Genau.
Und vor allem, wir standen da, glaube ich, 2-3 Stunden.
Mindestens,
und es hat sich nichts verändert. Und irgendwann, ob man es will oder nicht, ich glaube, so im Nachhinein würde man sagen, ach ja, beruhigt euch mal, euch ist doch klar, dass ihr irgendwann da rauskommt. Ihr seid ja nicht irgendwie am Ende der Welt auf dem offenen Meer und paddelt da rum, sondern ihr seid irgendwie 20 Kilometer von Berlin, von einer Großstadt entfernt. Das wird schon irgendwie. Aber in dem Augenblick, wo einem niemand helfen kann, wo man nicht weiß, wie komme ich hier weg und die Polizei sagt, wir haben die Kontrolle über die Situation, verloren. Ist einem ein bisschen komisch.
Ja. Ich glaube, es war, was ich sagen muss, sehr gut, wie die Leute sich also so alle verhalten haben. Es ist keiner.
Dass die Ohrringe verkauft haben, war zum Beispiel super. Deeskalation.
Nee, aber als die Polizei dann gesagt hat, hören Sie bitte auf zu drängeln, es geht ja nicht weiter, haben Leute sich daran auch gehalten. Es ist ja jetzt keiner irgendwie ausgeflippt und hat noch doller von hinten gedrückt. Ich glaube, sie haben sich alle sehr vernünftig verhalten, die Menschen, was irgendwas Schlimmeres noch so ein bisschen verhindert hat, was hätte passieren können.
Ja, und ich meine, irgendwann haben sie dann irgendwie das Ganze aufgelöst und haben gesagt, so, es gibt jetzt Shuttlebusse, die sind enger getaktet, haben die ganze Menge umgeleitet und dann ging es einigermaßen.
Ja.
Wobei ich ja eigentlich ja noch dann genau da meinen Highlight-Moment hatte.
Den hattest du. Du hast, ich sag mal, aus der Situation hast du das Beste rausgeholt, definitiv.
Du hast
einfach einen Vorteil gezogen aus
der Situation. Da waren zwei Polizisten, die wir dann erstmal fragen mussten, ja gut, wie geht's denn jetzt hier weiter? Die uns sehr, sehr, sehr freundlich geholfen
haben. Das stimmt.
Die haben uns gesagt, wo wir jetzt lang müssen, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich mit dem einen halt ein etwas persönlicheres, privateres Gespräch begonnen. Und ich fand es auch sehr schön, als er dann auf meine Hand geguckt hat und ich ihn gefragt habe, was er da macht. Und er dann gesagt hat, er guckt, ob ich da einen Ehering dran hätte. Wo ich gemerkt habe, oh, also Polizei Brandenburg, Berlin-Brandenburg, die geht vorwärts auf jeden Fall.
Vorwärts.
Die hat einen Flirtkurs bei so einem Pickup-Artist wahrscheinlich gemacht. Und ich habe sogar ein High-Five ja bekommen von dem anderen Polizisten.
Du durftest dich fotografieren und filmen lassen mit der Polizei.
Was ich auch niemals gedacht hätte.
Dass sie das erlauben, ne?
Mhm. Das war so, ich glaube, ich werde die Bilder noch ausdrucken über mein Bett hängen. Und ich habe mich sowieso gefragt, seitdem habe ich das Gefühl, alle in meinem Umfeld, auch die Hörer, komplett alarmiert, schicken mir Tag und Nacht Screenshots und Bildern von Polizisten. Und ich frage mich, Laura, wir haben so eine tolle, so eine große Hörerschaft, die in so vielen verschiedenen Branchen vertreten sind. Kann mich nicht irgendeiner von euch mal zur Polizei Berlin bringen, dass ich mal einen Tag da...
Was willst du denn da machen?
Einfach mal, weiß ich nicht,
eine Waffe streicheln oder was?
Ja, eine Waffe streicheln, mal hier falsch geparkt, so einen Schein ausfüllen. Einfach mal wie so eine
Uniform. Ein Praktikum oder was?
Ein Praktikum, Tagespraktikum bei der Polizei in Berlin. irgendjemand, das muss doch möglich sein. Ich, ganz ehrlich, ich werde jetzt in jeder Podcast-Folge einmal fragen, kann mich nicht irgendjemand bei der Polizei Berlin mal einen Tag unterbringen? Und wenn es in der Isolationszelle ist? Und wenn es in der Ausnüchterungszelle ist?
Wo du einfach eingesperrt wirst.
Ja, meinetwegen, mit einem Polizisten aber. Hm. Oder dass ich mal einen Tag dem Polizeipräsidenten die Füße massiere. Keine Ahnung.
Ich finde irgendwie, am Anfang, als wir mit dem Podcast vor einem Jahr ungefähr angefangen haben, hast du mal gesagt, ja, Polizisten, die sind halt wie so ganz sexy, so typisch Uniform. Es ist irgendwie in so eine fanatische Richtung gedriftet, ja, bei dir. Von Folge zu Folge wird das irgendwie ein bisschen absurder.
Ja, ja. Ich habe ja bei Instagram diese Videos hochgeladen. Das sind ja Meilensteine in meinem Leben, mhm, die Videos, wo ich den Polizisten umarmen darf und einen High Five geben darf.
Manche kriegen Kinder oder heiraten. Das sind Meilensteine für andere Leute im Leben. Für dich ist es halt...
Ich darf einen Polizisten, ja, sehen. Mir hat eine Hörerin auch neulich geschrieben, Ariana, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich bin immer froh, wenn ich die Polizisten von hinten sehe. Ich glaube, du bist froh, wenn Polizisten dich von hinten sehen. Wo ich dachte, ja.
Ehrlich gesagt, dem kann, ja, ich nicht, und dann checke ich mein Booty.
Man steigert sich ein bisschen rein, das stimmt schon. Aber du, guck dir die AfD an. Die kriegen sich, also das ist auch mit den Jahren schlimmer geworden.
Wow.
Die steigern sich auch in was rein.
Ja, sehr schön.
So.
Toll, dass wir darüber gesprochen haben.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wir kriegen so viele Nachrichten von Hörern, mhm, die wir tatsächlich auch immer versuchen, hier in diese kleine, aber feine Samstagssendung einzubauen. Unter anderem haben wir viele Random Facts zugeschickt bekommen.
Oh ja.
Die ihr gerne auch weiterhin uns zuschicken,
richtig,
könnt.
Richtig gute, bessere, als wir sie als hätten wir selber jemals recherchiert.
Das liegt aber auch daran, dass wir mal auf diesen Hot-Button von 9 Live drücken und 9 Live ist halt qualitativ nicht so ein hochwertiger Sender gewesen. Deswegen in dem Moment, wo die Random Facts von Hörern kommen, wird es automatisch, automatically
gets better. Instant.
Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir sparen uns die 9 Live-Schose und du drückst heute einfach mal auf den Hörer 9 Live-Button, oder?
Mach ich.
Der Random Fact in dieser Woche kommt nämlich von unserer lieben Hörerin Verena.
Verena!
Die mit ein paar Freunden, wie sie uns geschrieben hat, zusammensaßen und dann die Frage aufkam, woher kommt eigentlich dieser Begriff? Wir haben recherchiert, wir haben es rausgefunden. Wollen wir es präsentieren einfach?
La Präsentation und los.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch. Aber wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und ja, hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
Der Random Fact in dieser Woche lautet, es geht um das Wort Otto-Normalverbraucher. Das Wort Otto-Normalverbraucher bezeichnet, das ist noch klar, eine fiktive Person, die die durchschnittlichen Bedürfnisse der Bevölkerung besitzt. Aber wo kommt der Begriff her? Und jetzt räumen wir auf, meine Lieben. Der Ausdruck stammt aus dem Film Berliner Ballade.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Von 1948, in dem der Begriff Normalverbraucher sich auf die Lebensmittelkarten bezog. Das werden die sehr, sehr jungen Hörer auch nicht mehr kennen, Lebensmittelkarte. Dass man nicht einfach in den Supermercado geht und sich da mal eine kleine Hassavocado und ein belegtes Brötchen kauft. Es gab Lebensmittelkarten und ein Normalverbraucher hat demnach damals keine Vergünstigungen bekommen. Also wie zum Beispiel Schwangere oder Schwerstarbeiter das bekommen habe, wurde also ja mit einem ganz normalen Bedarf versorgt, ausgestattet, ja, genau. Und der Hauptdarsteller, Gerd Fröbe, dieses Films, hieß Otto.
Toll. Und so und hat Otto hatte eine normale Karte.
Otto
eine
normale hatte eine normale Karte, er war ein Normalverbraucher und seitdem ist jemand, der quasi den Durchschnitt der Bevölkerung repräsentiert, ein Otto-Normalverbraucher. Schön finde ich auch, dass Verena geschrieben hat, einige ihrer Freunde dachten erst, es heißt Autonormalverbraucher. Das ist dann wahrscheinlich so ein Dieselfahrzeug, was ungefähr 6 Liter verbraucht, ungefähr. Und das Tollste finde ich eigentlich daran, Otto-Normalverbraucher gibt es auch in anderen Ländern, diesen Begriff. In England heißt er zum Beispiel Otto-Normalverbraucher.
Nee,
heißt es nicht, alles klar. In Dänemark aber heißt es, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Herr und Frau, also Herr und Frau Jensen, finde ich sehr
toll,
süß. Wobei das auch so ein bisschen so wie Hinz und Kunz.
Es ist wie Hinz und Kunz.
So ein bisschen...
Wie Max Mustermann,
genauso. Mhm. In Mazedonien heißt es Peter Petrowski.
Toll.
Auch sehr schön mit Alliteration, kann man immer sehr, sehr viel reißen. In den USA, da gibt es ganz viele, unter anderem aber Joe Average.
Das ist sehr,
sehr schön. Joe Durchschnitt. In Australien unter anderem John Citizen, also John Bürger. Und in Österreich, die machen sich es ganz einfach, Herr und Frau Österreicher.
Toll.
Süß, oder? Und bezeichnet in all diesen Sprachen einfach jemanden, der quasi normal ist. Einen durchschnittlichen...
Also nicht dich.
Also nicht mich, dich auch nicht, auch diesen Podcast
nicht.
Nee,
wir sind definitiv
nicht
normal.
Wir sind above the line.
Wir sind sehr unnormal.
Wobei, ich finde es wirklich tatsächlich sehr schwierig zu sagen, was normal ist. Also irgendwie da so eine Definition oder so einen Begriff festzulegen.
Gibt's, glaube ich, gar nicht, oder?
Ich finde es bei sowas immer einfacher mit dem Ausschluss.
Ich kann dir nicht sagen, was normal ist, aber ich kann dir sagen,
was unnormal ist. Weil da, Laura, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich weiß, okay, das ist definitiv nicht normal.
Bei dir?
Nee, bei anderen. Und ich möchte sie mit dir teilen.
Über andere, reden wir jetzt über andere Leute, wo dir aufgefallen ist, dass sie nicht normal sind?
Die sind nicht normal und ich verstehe sie nicht.
Okay.
Da gibt es zum Beispiel Leute, die draußen in der Öffentlichkeit, egal ob sie jetzt im Bus sitzen, auf dem Fahrrad oder ob sie einfach spazieren gehen, sie hören Musik laut. Die haben kleine Boxen mit.
So eine kleine Boombox.
Ja, genau. Ich habe auch schon welche gesehen, die sind in den Rucksack integriert. Da gibt es so ein kleines Seitenfach, eine süße kleine Seitentasche in so einem Jack Wolfskin-Rucksack. Und da steckt da so eine kleine Boombox drin und dann hören die laut, keine Ahnung, das neue Album vom Avicii. Und ich denke, okay, ich weiß ja durch Laura schon, Menschen gehen durch die Welt, hören Musik und fühlen sich so, als würden sie gerade in einem Musikvideo sein. Das kann ich verstehen. Dafür habe ich auch tiefsten Respekt.
Tiefsten Respekt direkt, ne?
Wirklich. Oder sagen wir Toleranz. Mhm. Nicht respektieren, aber ich toleriere es. Wie kommt man auf die Idee oder was ist mit einem, ich möchte nicht sagen, was ist mit einem nicht normal, ich frage, was ist mit einem, dass man möchte, dass auch die Umwelt diese Musik hört?
Aber was sind das für Menschen, die du siehst? Ist das jetzt so ein normal...
Ein Otto-Normalverbraucher ist es.
Ist es ein Otto-Normalverbraucher oder ist es eine Jugendgang, die in der S-Bahn unterwegs ist?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst und das ist nicht. Es sind nicht nur die 16-Jährigen, die Picaldi... Trägt man heutzutage noch Picaldi?
Definitiv trägt man Picaldi.
In meiner Jugend haben die Männer sehr viel Picaldi-Jeans getragen. Sie haben sie in weiße Picaldi-Jeans, haben sie in ihre Adidas-Tennissocken reingesteckt.
Das trägt man heute auch
wieder. Eine kleine Eastpak-Bauchtasche dazu.
Das ist absolut das Bild, was du heute wieder beschreibst.
Es ist nicht nur diese Klientel, sondern es sind zum Beispiel neulich, da ist einer in Kreuzberg eine sehr große, viel befahrene Straße runtergefahren, hatte so eine Outdoor-Jacke an. Also sah für mich
Wolfskin?
Wahrscheinlich.
Oder The North Face?
So, der sah für mich eher so aus, als würde er auf eine Demo gehen, ja, zu Cannabis. Cannabis soll legalisiert werden. Und der hatte so einen kleinen Ghetto-Blaster oder eine kleine Boombox. Ich kenne mich da technisch nicht aus. Hatte hinten auf seinem Fahrrad drauf. Ist sehr zügig durch die Straßen gefahren und hat laut seine Umwelt mit Musik beschallt. Warum? Wenn du Musik hören möchtest, dann steck dir Kopfhörer rein oder keine Ahnung, vielleicht hörst du Stimmen im Kopf. Aber wieso möchte man denn seine Umwelt beschallen mit Musik?
Vielleicht war das irgendwie ein Track, den er das produziert hat, den er so ein bisschen spreaden wollte. So eine Eigenwerbung.
Eine Marketingmaßnahme. Mhm,
ja.
Dann gibt es aber sehr, sehr viele Musikproduzenten in Berlin, die komischerweise alle die Musik von Avicii produzieren.
Aber ich finde das jetzt auch befremdlich, würde ich sagen. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Aber es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, wenn Leute ihr Fenster im Auto runterkurbeln und dann ihr Radio ganz laut stellen.
Naja, aber im Auto hören sie es eigentlich immer noch nur für sich.
Und sie kurbeln die Scheibe runter.
Naja, das machen sie vielleicht damit, weil sie frische Luft brauchen. Ich zum Beispiel würde das in meinem Auto, es ist so alt, es hat keine Klimaanlage, ich müsste das Fenster runterkurbeln. Mm. Und wenn jetzt alle denken, du meinst auf den Knopf drücken, dass die Scheiben runtergehen. Nein, ich muss sie runterkurbeln. Aber auf dem Fahrrad oder wenn du auf der Straße langläufst und du hörst es laut auf deinem Handy oder auf so einem kleinen Lautsprecher.
Aber man darf doch, darf man nicht eigentlich nicht mit Kopfhörern fahren auf dem Fahrrad?
Gut, dann klammern wir die Fahrradsituation aus.
Aber das war eine Fahrradsituation.
Aber nehmen wir die Leute, die im Bus sitzen oder die auf der Straße einfach langlaufen. Sie laufen casual, sie laufen zum Supermarkt, sie hören dabei die neue Single von David Guetta featuring Rihanna, Diamonds.
Mir ist es halt manchmal so, weil ich ja auch immer sehr viel Musik höre, weil ich ja meine Musikvideos nachspiele auf der Straße, dann tut mir das halt irgendwann ganz doll weh am Ohr. Also die kleinen...
Oh, bitte!
Ja, was? Und vielleicht denken die sich so, nee, das tut mir halt weh. Das ist entzündet schon in meinem Ohr, das mag ich nicht mehr so gerne haben. Ich will nicht auf meine Musik verzichten. Dann sagen sie, Mensch, das höre ich jetzt über eine Boombox.
Stimmt, Laura.
Maybe.
Stimmt, du hast absolut recht.
Natürlich.
Ich habe eine Frage beantwortet.
Aber weißt du, was ich noch viel unnormaler finde, als Leute, die laut Musik hören, Leute, die nur laut ihre Sprachnachricht abhören in der Bahn.
Oh ja.
Das ist ja noch merkwürdiger. Mhm. Das will ich auch gar nicht wissen.
Nee.
Das stört mich.
Ja.
Da würde ich denen auch gerne mal zeigen, dass man das nämlich auch gar nicht laut hören braucht.
Das wissen viele gar nicht. Man kann sich das ans Ohr halten und dann sieht es so aus, als würde man telefonieren und es läuft leise weiter. Manchmal ist es aber auch so, dass jemand im öffentlichen Raum, im öffentlichen Stadtbild, eine Sprachnachricht abhört und ich höre das und denke dann, scheiße, jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie es weitergeht.
Oh ja, das ist sehr spannend.
Weil dann ist eine ganz dramatische Geschichte, irgendwie weinend, erzählt jemand, ja, und ich höre nicht, was hat er denn? Ja, was hat er denn? Ja. Oder derjenige antwortet dann und schreibt aber zurück. Und ich denke, ganz ehrlich, da ist Konsequenz gefragt. Wenn du eine Sprachnachricht bekommst, antworte doch bitte auch mit einer Sprachnachricht, damit ich jetzt wenigstens
auch weiß, worum es geht.
Kann, wie die Geschichte
wie deine Meinung ist dazu, zu
also
der
Story. Also da ist eine Stringenz, die ist nicht vorhanden.
Die ist für mich ja nicht normal.
Es gibt noch eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das ist auch irgendwie nicht ganz normal. die aber irgendwie auch alle machen.
Es alle?
Gibt, ja, ich habe das Gefühl, alle. Und ja, ich verallgemeiner damit. Es gibt, es gibt Dinge, die sind im Supermarkt immer einfach in der offenen Auslage, wie ich sie mal nennen möchte. Ich weiß nicht, ob es einen Fachbegriff gibt, die sind in der offenen Auslage.
So Weintrauben oder sowas,
ja,
zum Beispiel?
Ja, Tomaten und Eier.
Tomaten, also Weintrauben, Tomaten und Eier. Also sonst nichts.
Nee, nur diese drei Sachen. Aber genau diese Sachen haben sowohl ich als auch alle Menschen in meinem Umfeld immer im Kühlschrank. Wie, wo kommt denn diese Diskrepanz her zwischen Supermarkt und Zuhause-Kühlschrank?
Hä, was?
Eier und Tomaten sind
die beiden
im Supermarkt.
Sachen.
Ja, zum Beispiel. Das sind so zwei Dinge, die im Supermarkt liegen immer draußen. Paprika auch. Das habe ich immer im Kühlschrank.
Ich würde
nie auf die Idee kommen, Eier oder Tomaten rauszulegen.
Du hast absolut recht.
How? This is the question I ask myself.
I ask myself
And
too.
Who is not normal? And why am I talking in English?
Und jetzt, ich sag dir was noch, yeah. Was dann viel unnormaler ist. Was richtig unnormal ist.
Rohes Fleisch legst du ins Wohnzimmer.
Denke ich mich mit so.
Ja, wie Lady Gaga im Fleischkleid.
Ja, nein, das ist für mich schlimm. Ja. Schlimm. Und ich finde, es sollte ein Gesetz geben, was es verbietet. Das sind Menschen, die sich sagen, hallo, ich gehe heute einkaufen und ich kaufe mir Nutella. Und es ist auch draußen, es ist draußen verfügbar. Draußen ist es nicht in einem Kühlregal. Und dann nehmen sie es und ja, mein Freund ist so eine Person und stellen es in den Kühlschrank. Sie stellen ihr Nutella in den Kühlschrank. Warum? Was ist das? Warum?
Das ist das gleiche Phänomen.
Das ist das gleiche Phänomen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann.
Ich sehe auch den Zorn gerade in deinen Augen.
Du kannst es ja, ganz ehrlich, es ist ja hart. Es ist ja eine harte Situation. Dann
was jetzt, dein
Freund? Im Nutella-Glas, die ganze Situation ist hart. Aber in dem Glas drin ist eine harte Situation. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du machst dir ein Toastbrot. Du machst es in deinen Toaster rein. Wie willst du dir denn mit dieser harten Konsistenz Nutella-Brot schmieren? Es ist not possible. Das finde ich nicht normal, völlig unnormal. Es gibt keinen Sinn, dieses Nutella-Glas in den Kühlschrank zu stellen. Es gibt keinen Sinn
Erdnussbutter?
Dafür. Erdnussbutter? Nein, warum?
Ja, warum kommen Tomaten und Eier in den Kühlschrank?
Ich glaube, man denkt, dass es besser hält.
Was man denkt.
Denkt man, dass es dann besser hält
vielleicht? Ja, denkt man. Ja.
Oder vielleicht ist bei mir ist nirgendwo anders Platz.
Das ist der Grund, warum Laura die Sachen im Kühlschrank hat.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber vielleicht ist die Küche generell ja auch gar nicht so gekühlt vom Raum her, wie es die Gemüseabteilung im Supermarkt ist. Was weiß denn ich?
Wir haben keine Ahnung.
Wir haben keine Ahnung, aber ich finde es auch nicht normal.
Vielleicht könnt ihr es uns ja beim... Ey, das wollten wir doch sowieso. Normalerweise kriegen wir immer diese ganzen Fragen gestellt. Denn Laura hat mir neulich gesagt, Ariana, ich kriege immer interessante bis skurrile, zeitweise auch, ja, bedenkliche Fragen von unseren Hörern gestellt. Und mir ging es ähnlich. Was hast du nochmal für Fragen bekommen?
Mit dem Junggesellenabschied?
So?
Beispielsweise, weil wir ja auch mal uns gegen den JGA, wie man das ja so schön neudeutsch nennt, gegen einen peinlichen JGA ausgesprochen haben in einer Podcast-Folge, so mit Bauchladen über den Alexanderplatz laufen, das finden wir nicht gut. Das finden wir unangenehm. Und da hat eine Hörerin gefragt, ob wir nicht eine Idee hätten, wie man das stattdessen so einen Junggesellenabschied feiern könnte.
Einen coolen Junggesellenabschied.
Einen coolen. Das hat sie so einfach so gefragt, als würden wir die Antwort dafür wissen.
Ja.
Sie war interessiert an unserer, Dr. Sommermäßig interessiert an unserer Antwort.
So. Und ich habe neulich auch eine ganz süße Frage von einer Hörerin bekommen, wo ich dachte, oh, why me? I'm honored, but hey, why am I talking English again? Die mich gefragt hat, Ariana, du musst mir mal helfen. Ich habe ein Date und wir haben die Uhrzeit abgemacht, aber den Ort nicht.
Oh.
Der Typ hat sich einfach nicht geäußert zum Ort. Was soll ich jetzt verdammte Scheiße machen? Ich weiß, dass wir morgen Abend 19 Uhr verabredet sind, aber ich weiß nicht, wo. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich müsste es wissen, aber ich weiß nicht, wo wir verabredet sind.
Was hast du gesagt?
Ich habe erst mal gesagt, du, das klingt jetzt vielleicht verrückt und crazy, aber frag ihn doch einfach mal, wo ihr euch denn trefft.
Ist ja völlig abwegig.
Total.
Ist ja völlig unnormal.
Ich fand sehr geil, wie die Geschichte ausgegangen ist, weil sie hat meinen Rat befolgt, because she's worth it, und hat gefragt, wo treffen wir uns eigentlich? Und dann die geilste Antwort ever, wirklich, hat er zu ihr gesagt, du, das wird sich ergeben, das werden wir schon sehen. Das wird sich ergeben.
Das finde ich unsympathisch.
Und dann hat sie gedacht, aber warte mal, wie ergibt es sich denn? Und das fand ich sehr straight
ist das
von ihr.
Hat das Date stattgefunden?
Ja, sie hat einfach gewartet und musste warten bis 19 Uhr, bis zu der Uhrzeit, wo das Date dann stattgefunden hat. Und dann...
Plötzlich lag er in ihrem Bett.
Keine Ahnung, wo sie lag. Irgendwo lag sie vielleicht. Aber dann hat er sich gemeldet. Und dann meinte sie, hat er wohl gemerkt, okay, so ein paar Angaben zum Ort wären dann vielleicht doch gar nicht mal so übel. Und hat gesagt, ah ja, okay, lass uns doch da und da treffen. Aber das kam erst ganz am Ende raus. Aber ich fand es sehr, sehr... Ich habe mich geehrt gefühlt. I felt honored, because she asked me. Und deswegen dachten Laura und ich uns, wenn wir so viele Fragen, wenn ihr uns so viel Vertrauen entgegenbringt und denkt, dass wir die großen Fragen dieser Menschheit klären können.
Obwohl wir noch nicht mal oder ich noch nicht mal es schaffe, ausreichend Wäsche zu waschen und meinen Schlüpper föhnen muss morgens.
Dann stellt sie uns doch. Da machen wir eine neue Rubrik, in der wir eure sophisticated Fragen beantworten, egal welcher Couleur. Fragt uns, was immer ihr wollt.
Und wir beantworten sie in diesem Podcast.
So.
Finde ich toll.
Ist doch schön. Was wir euch nicht beantworten können, ist, wen ihr wählen sollt. Morgen ist ja Bundestagswahl.
Tatsächlich,
der
Leute.
Große Tag.
Ist dir auch aufgefallen, dass es dieses Jahr, also nehme ich das nur so wahr, oder ist es so, dass jeder Influencer, jedes TV-Format, jedes Radioprogramm, jeder darauf hinweist, dass es irgendwie wichtiger denn je ist und am meisten so doll gespreadet wird wie noch keinem Jahr zuvor.
Total, was ich auch gut finde.
Definitiv.
Ich habe das Gefühl, die Bundestagswahl wird im Moment von mehr Influencern gespreadet als der neue L'Oreal Matte Make-up,
absolut.
Matte Lipstick,
oder,
Match Perfect,
oder
Lena
die Colgate Zahnpasta.
Total, auf jeden Fall. Aber ist ja auch bedenklich, bei der letzten gab es, ich glaube, ein Drittel Wahlenthaltung. Mhm. Also wenn es sich steigert, wäre es eigentlich, wäre es schon ganz schön. Und wir haben ja über Briefwahlen in diesem Podcast auch schon gesprochen.
Das wird jetzt nichts mehr?
Nee, weil ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, dass ich an diesem Wochenende, wo die Bundestagswahl stattfindet und auch dieser Podcast rauskommt, nicht in Berlin sein werde. Dann haben sich aber meine Pläne geändert und ich habe gedacht, ach, das Happening möchte ich mir nicht entgehen lassen, weil ich muss zugeben, ich gehe so gerne wählen. Nicht nur, ja, natürlich, Demokratie, es ist ein Geschenk, es wurde uns geschenkt, wir müssen aber auch was dafür tun, dass dieses Geschenk uns weiterhin erhalten bleibt. Ja, ich weiß, ich auch so. Aber ich finde dieses Gefühl, an dem Sonntag, wo man wählen geht, finde ich, ist immer ein schönes Gefühl. Für mich ist es immer so wie, hast du mal die Situation beobachtet, wenn zwei Busfahrer aneinander vorbei waren.
Und
die gucken sich dann immer so an. Die nicken immer so. So, ja, Helmut, Werner, alles klar. Dann nicken sie kurz und gehen weiter. Sie wissen, sie sitzen
im selben
Boot.
Vielleicht auch weiter.
Vielleicht fahren sie auch in ihrem Bus weiter. Das wäre ihnen zu wünschen.
Oder ist das so wie bei den Flintstones, dass sie so gehen müssen, wie bei Familie Feuerstein, dass sie das so umgeschnallt haben, wie so ein Kostüm, diesen Bus, und dann
Bus,
so weiter gehen einfach.
Der Bus ist unten ausgeschnitten und die gehen damit. Die haben so einen Gurt auf den Schultern und damit laufen sie den Bus.
Wie ein Kostüm.
Ja, und wenn Leute sich abgeholt fühlen, wurden sie mit diesem Bus abgeholt.
Und wenn die ganz schnell fahren wollen, dann müssen alle Passagiere müssen ganz schnell laufen. Und dann gibt es vorne einen mit einer Trommel, wie in so einem Kanu.
Ist in einem Kanu immer eine Trommel?
Nee, nicht in einem Kanu, wie Drachenboot. Beim Drachenbootrennen ist immer einer mit einer Trommel, den Takt angibt. Das gibt es dann auch in solchen Situationen.
Genau, der ist da mal vorne.
Damit das alles gleich...
Im Stau, wenn er im Stau steht, dann trommelt der vorne langsamer. So wenn er besser durchkommt.
Genau.
Und so habe ich immer das Gefühl, ist es am Wahltag, dass wenn man durch die Stadt läuft, irgendwie man weiß, es sind auch super viele Menschen immer dann auf den Straßen und man weiß irgendwie, okay, manchmal hat man das Gefühl, man sieht es den Leuten an, du gehst wählen, okay, du nicht. Aber Leute,
du bist
unter
erst
18,
drei Jahre alt.
Zum Beispiel. Genau, den zum Beispiel. Wenn ich kleine Kinder im Kinderwagen sehe, dann denke ich immer, hey, nimm es mir nicht übel, dass ich dir das an der Nasenspitze ansehe, aber ich weiß einfach, auch wenn es voreingenommen klingt, du gehst nicht wählen,
Freundchen.
Weiß ich, ich habe es im Urin, ich habe es einfach im Gefühl. Aber ich finde es irgendwie schön, dass man so sieht, alle laufen auch so ganz gemütlich. Man macht auch oft, weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Eigenart bei uns, aber so, wenn man mit Freunden dann zusammen wählen geht, noch so einen kleinen Spaziergang. Man fühlt sich wirklich, als hätte man für unser Land, für die Demokratie was getan. Mhm. Bei uns im Wahllokal gibt es auch irgendwie immer noch so Saft und Kuchen. Finde ich, ist mir sehr gemütlich.
Ich war ja noch nie hier in Berlin wählen.
Du warst immer in Parchim, oder?
Und ich gehe jetzt hier zum ersten Mal in Berlin wohnen. Ich gehe jetzt hier das erste Mal in Berlin wohnen.
Ja.
Toll, wählen. Hier gegenüber in der Schule hier in Wedding war ich noch nie drin. Ich habe schon immer gefragt, wie das in der Schule da drin aussieht. Weil ich kann nämlich, wenn die Licht anhaben, kann ich da morgens in den Unterricht reingucken. Und jetzt bin ich fast Teil davon am Sonntag. Toll. Leute, ich sag mal so, ladet den Podcast runter am Sonntag, macht die Ohrstöpsel in euer Ohr rein oder hört's laut über eine Boombox.
Auf dem Weg zur Wahl.
Hört's laut über eine Boombox von mir aus auch, aber auch wenn ihr damit unnormal seid, und hört's auf dem Weg zur Wahl.
Es ist eine super gute Idee.
Und macht euer Krotz.
Und wenn ihr schallend lacht aus der Wahlkabine heraus, liegt das nicht daran, dass ihr das Wahlprogramm der AfD gelesen habt, sondern dass ihr unseren Podcast hört. Das fände ich doch schön.
Das ist eine schöne Vorstellung.
Ich habe das Gefühl, wir sehen uns alle morgen auf den Straßen von Berlin oder auf jeder anderen deutschen Stadt. Da werden wir uns nicht sehen, aber ihr werdet euch sehen.
Und grüßen
hoffentlich.
Uns.
Wir grüßen uns.
Grüßt euch doch einfach morgen
mal
alle.
Genau, das machen wir.
Alle grüßen.
Alle, die diesen Harry
Deck
Podcast hören.
Einfach mal anlächeln und grüßen und sagen, hey, und einfach mal einen Daumen zeigen. Toll, dass du gewählt hast. Ich mache es jetzt auch. Wie war es so? War es schön? Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht einfach auch mal ins Gespräch kommen mit Leuten, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Weil unser Podcast auch irgendwie ein bisschen zusammenschweißt.
So. Und frag doch, sag den Leuten nochmal, toll, dass du wählen gehst, toll, dass du Herrengedeckt der Podcast hörst. Und wenn die Leute
wenn sie sagen, hören, was? Herrengedeckt der Podcast?
Dann sagt ihr, Herrengeleckt der Podcast.
Herrengeleckt der Podcast, was soll das sein? Sagt ihr, hey, ich habe meine Boombox mit. Hier, hörst du doch einfach mal an.
Laura, versprichst du mir das jemals, wenn wir einen Podcast machen, in dem wir über unsere One-Night-Stands, Sexual Affairs reden, dass wir ihn Herrengeleckt nennen?
Definitiv.
Sehr, sehr schön. Das finde ich schön. Dann bleibt uns also eigentlich nichts mehr zu sagen, außer. Hört uns doch gerne weiterhin auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud,
ja, und gibt YouTube. Uns bei iTunes auch gerne Bewertungen. Wie viele haben wir da schon, Ariana? 800?
Jetzt, wir haben die 800 geknackt.
800, das ist ein Milestone.
So, it's a Milestone. Ausnahmsweise, heute und morgen könnt ihr uns auch über den Valomat hören. Geht einfach auf die Seite vom Valomat, da könnt ihr Herrengedeckt der Podcast hören. Ab Montag dann wieder bei eBay Kleinanzeigen. Schön.
Toll.
Dann Laura, ich würde sagen,
wir trinken weiter. Wie immer.
Warte. Schluss einmal an.
Wir liegen hier heute sehr auf der Couch.
Sagen Prösterchen und bis in zwei Wochen. Ob da wohl dann Donald Trump bei uns an der Macht ist?
N.
Weil wir wissen ja gar nicht, was dann, wer gewählt wird. Wir wissen ja gar nicht, wer jetzt
wir
gewählt wird.
Wir wissen es nicht.
Dann vielleicht ist Donald Trump beim nächsten Podcast an der Macht. You never know.
Das wird passieren.
Germany first!
Tschüss.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow. Einfach nur wow.